Life needs more Cedar Point. And that's what you'll get with the 2024 Summer Pass. Get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Enjoy spectacular rides, unforgettable live shows, and drive the sky on Top Thrill 2, the world's only triple launch vertical speedway. It's all yours for just three payments of $25 after initial payment. Online only, plus applicable taxes and fees. But hurry, because this price goes up July 8th. Get your Summer Pass today, only at cedarpoint.com.
Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara.
Moin moin und herzlich willkommen zur 308. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast und damit auch der letzten Episode für das Kalenderjahr 2023. Ich bin der Chris und ich begrüße ganz herzlich die liebe Theresa an meiner Seite.
Hallo.
Und gleich vorweg entschuldige ich mich. Ich bin tatsächlich ein bisschen erkältet und habe Schnupfen und das hört bei meiner Stimme vielleicht an, ich weiß es nicht. Eben in der Testaufnahme habe ich es nicht gehört. Therese, hört man es?
Ich finde es so ein ganz kleines bisschen, aber ich weiß nicht, ob ich es bemerkt hätte, wenn ich es nicht gewusst hätte.
Okay. Aber für den Fall, dass irgendwie vielleicht auch mal ein kleiner Nieser oder sowas drin ist, einfach Entschuldigung schon mal vorab, aber ich denke, das ist besser, als wenn wir die Folge hätten ausfallen lassen. Ich denke, da habt ihr mehr von, wenn wir jetzt diese Episode durchziehen. Und ja, Theresa, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ich denke, bevor wir es vergessen, können wir, glaube ich, unseren ZuhörerInnen und Zuhörern schon mal einen schönen Jahreswechsel wünschen, quasi einen guten Rutsch ins neue Jahr an dieser Stelle. Aber auch für uns war das ja wieder ein sehr aufregendes Jahr. Es war ja dein erstes vollständiges Devils and Demons Jahr quasi. Ich glaube, es ist, man muss sich das auch öfter mal ein bisschen vor Augen führen, was eigentlich auch alles wieder passiert ist dieses Jahr. Ich habe mal so ein bisschen überlegt, was so meine Highlights waren. Und da sind doch einige Sachen zusammengekommen. Aber bevor ich anfange, was waren denn so deine zwei, drei Highlights in diesem Jahr, so an vielleicht Erlebnissen bei uns im Podcast oder Episoden oder was auch immer?
Also ich glaube, so als filmisches Highlight oder ich glaube, so was mir richtig viel Spaß gemacht hat, war die Blob-Episode, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das so ein guter Film ist und ich so in die Vorbereitung gegangen bin mit ja, ach, jetzt irgendwie so ganz lustiger 80s-Trash. Und da war das halt ein richtig guter Film. Und das war einfach, ja, so eine Folge, wo ich mich einfach total gefreut habe, dass ich diesen Film entdecken durfte, den ich wahrscheinlich von alleine eher nicht geguckt hätte. Den ich mir auch dann direkt danach auf Blu-ray gekauft habe.
Das hat quasi Blob gemacht bei dir.
Genau, es hat Blob gemacht. Und das hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht, weil ja häufig, das ist dann eher so ein Lowlight, zum Beispiel Chernobyl Diaries, da denkt man sich so, ja, ist wahrscheinlich nicht so geil. Und dann guckt man den und denkt sich so, ja, war jetzt auch nicht so geil. Und dass das halt so ein Film war, wo es halt genau umgedreht, oder wo ich dann halt auch positiv überrascht wurde. Und ansonsten glaube ich so, von den Filmen oder der Film, den ich tatsächlich, glaube ich, am liebsten mag, den wir dieses Jahr besprochen haben, ist vermutlich fast sogar Female Prisoner, wo wir heute weitermachen, ja. Ist, glaube ich, der, den ich am höchsten geratet habe. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich irgendeinem anderen Film, den wir besprochen haben, noch 4,5 Sterne gegeben habe. Ich glaube es nämlich fast nicht. Ich glaube 4, auch häufiger als einmal auf jeden Fall. Aber 4,5 glaube ich keinem anderen Film. Und entsprechend war das auf jeden Fall auch ein Highlight für mich. Und ich glaube, so am meisten Spaß hat einfach die Scream 6-Folge gemacht.
Auf jeden Fall,
auch wenn es schon ja auch ein guter Film ist, da sind wir auch, glaube ich, alle zu dem Schluss gekommen, dass wir viel Spaß mit dem hatten und mit der Folge auch wenn es an sich jetzt nicht der beste Film des Jahres für mich war, aber das sind auf jeden Fall so Highlights für mich gewesen, zumindest jetzt aus dem Filmbereich, aus dem Spielbereich ist es, glaube ich, dann ja, am ehesten, glaube ich, die Folge mit Luisa zu Doki Doki Literature Club, die liebe ich einfach richtig, weil wir da richtig viel Spaß hatten und auch wenn das Spiel irgendwie an sich jetzt gar nicht so mein liebstes Spiel gewesen ist, ist es, glaube ich, auf jeden Fall meine, ja, liebste Folge. Und Ansonsten, ich habe halt echt viele gute Spiele auch einfach letztes, also in diesem Jahr jetzt besprochen, worüber ich mich auch total freue und auch viele Sachen, die ich ja eigentlich selbst noch gar nicht kannte. Also die wenigsten Spiele habe ich ja vorher schon mal gespielt und das fand ich halt auch total cool, da halt so diese ja, Möglichkeit zu bekommen, einfach neue Sachen zu entdecken. Und ich meine, gut, die Möglichkeit hat man immer, aber es fehlt dann häufig ja doch der Arschtritt, um das dann auch mal durchzuziehen, die ganzen Sachen, die man sich auf die Liste schreibt. Und ja, das ist, glaube ich, so mit eigentlich das Coolste am Podcast, dass man ganz viele Sachen guckt und spielt, ob man möchte oder nicht. Und in der Regel freut man sich am Ende drüber.
2024 kommt endlich das Remake von Lollipop Chainsaw, dann können wir auch mal eine Episode zusammen machen.
Yes.
Ja, ansonsten, also du hast schon gesagt, die Scream 6 Episode, die Mammut Episode, die uns ja dann doch auch sehr angestrengt hat gegen Ende und überfordert hat mit unseren Rankings, war auf jeden Fall ein Highlight. Ich fand auch unser eigentliches Sommerüberbrückungsprogramm hat mir eigentlich auch sehr viel Spaß gemacht.
Das stimmt.
Mit den ganzen Rankings und was wir gemacht haben. Aber ein Highlight war natürlich, das hast du vielleicht jetzt nur vergessen. Ich meine, vielleicht war es auch kein Highlight für dich, aber war, glaube ich, auch einfach das Fantasy Filmfest im September, als wir uns ja dann auch zum ersten Mal überhaupt persönlich quasi gesehen haben und eben auch mit vielen von euch Zuhörenden, die dabei waren. Und das muss ich sagen, das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht und hat auch nochmal so gezeigt, was für ein cooles Team wir hier sind, aber auch was für eine coole Community wir haben, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Ich habe mich jetzt erstmal mehr auf die Folgen bezogen, aber ja, es hat mir auf jeden Fall auch viel Spaß gemacht, auch wenn ich vorher echt sehr nervös war und sehr aufgeregt war, ob das alles was gibt und wie das so wird und ob es am Ende nicht total eigenartig ist, aber war es halt zum Glück gar nicht und da habe ich mich einfach sehr drüber gefreut, weil ja, ich ja schon auch ohne richtigen Plan einfach losgezogen bin und dass sich dann trotzdem irgendwie so viel ergeben hat und ich dann doch eine durchgängig schöne Zeit hatte, das hat mich auch richtig gefreut und halt auch irgendwie echt viele Leute kennengelernt, als nicht nur euch mal richtig gesehen, sondern auch ja, ein paar HörerInnen und Leute, die man irgendwie aus dem Discord kennt. Und das fand ich irgendwie auch total schön, dass man auch mal irgendwie so ein Bild zu den Leuten hat. Weil gerade im Discord weißt du ja nicht mal, wie die Leute heißen, weil irgendjemand, also weil ja alle irgendwelche komischen Namen haben. Und ja, selten irgendwie einer mit Klarnamen unterwegs ist. Und dann immer noch irgendwelche anderen Fotos von irgendwelchen Anime-Charakteren. Und dann hat man eigentlich ja gar kein Bild zu den Menschen, hat aber trotzdem irgendwie eine Idee von denen. Und die dann auch mal persönlich zu sehen, hat mich echt gefreut.
Jetzt weißt du endlich, wie Pennywise 1, 2, 3, 4, 5 aussieht.
Ja, genau.
Ich war aufgeregt, aus diversen Gründen, als wir im Frühjahr zu The Boogeyman Rob Savage und Sophie Thatcher interviewt haben, weil das halt echt so ein Drahtseilakt war mit klappt das, ist es super kurzfristig und irgendwie waren wir jetzt quasi das einzige deutsche Medium, was irgendwie daran teilnehmen durfte an dieser Interview-Sektion da und so weiter und das klappt das mit dem Aufnehmen und wer nimmt auf und sowas, das war für mich auch nochmal eine sehr dramatische Angelegenheit, aber es hat ja zum Glück alles funktioniert. Ich werde jetzt endlich, ich habe es ja damals schon versprochen, aber endlich auch die vollständigen Videos da über den Jahreswechsel hinaus dann auf Instagram nochmal hochladen. Und ansonsten muss man ja auch sagen, wir sind ja, ne, also im Prinzip sind wir ein sehr zuverlässiger Podcast, weil wir im Prinzip ja eigentlich jede Woche eine neue Folge haben. Aber wenn es um Sonderformate geht, um so Specials, in denen wir versprechen, das machen wir irgendwann bestimmt nochmal weiter und so, da sind wir vielleicht jetzt nicht die zuverlässigsten. Und deshalb bin ich besonders auf uns beide stolz, Theresa, dass wir es zumindest geschafft haben, nach dem Launch von Alt-F4 und von Recent Scares, das wirklich auch zumindest schon mal das erste Jahr komplett durchgezogen zu haben. Also das hätte ich, das ist jetzt Quatsch, wenn ich sage, das hätte ich nicht erwartet, aber das haben wir schon gut gemacht.
Ja, ich bin da auch
auf die eigene Schulter klatschen. Und vor allem, dass es bei den Leuten so gut ankommt. Das ist das Wichtigste.
Ja, ich bin da auch echt sehr stolz drauf. Ich habe jetzt auch schon die nächsten 2 Episoden auf jeden Fall geplant. Wahrscheinlich sogar 3. Also das ist auf jeden Fall auch noch gewährleistet, dass das weitergeht. Und habe da auch noch ein paar Leute ja in der Warteschlange, sag ich mal, auf die ich dann noch zurückkommen kann. Und mir macht es auch echt total viel Spaß. Und ich freue mich auch so, dass das so, ja, so mein kleines Baby ist, so im Podcast. Ja, und bin da auch total stolz drauf. Und mir macht es, ja, wie gesagt, einfach auch total viel Spaß. Und ich finde es auch gut, dass das durchgezogen wird. Das mit den Serien hat jetzt nicht ganz so funktioniert. Aber ja, da haben wir vielleicht ein bisschen zu weit, also bisschen zu hoch gegriffen, sagen wir mal so.
Es wird sich immer noch viel gewünscht, das Thema. Wir werden das bestimmt auch irgendwann mal in einer Form aufgreifen, bestimmt auch nächstes Jahr. Aber wir müssen mal gucken, wie wir das am ehesten bewerkstelligen können, weil der Workload bei so einer Serie ist dann doch schon mal ein bisschen was anderes. Aber vielleicht kann man das ja mal ein bisschen allgemeiner fassen und nicht vielleicht einzelne Serien im Detail besprechen, sondern das Thema Horrorserien eigentlich an sich vielleicht mal besprechen. Das wäre vielleicht mal eine Option. Ihr habt auch eine Option, und zwar erzählen wir euch ja öfter von unserem Steady-Channel, den wir haben, von unserer Steady-Seite. Ich komme immer noch sehr viele Nachrichten von euch und was ist das genau? Und ich wusste gar nicht, dass man euch unterstützen kann und so weiter. Erstmal vorweg, das müsst ihr nicht machen. Wir freuen uns, also die größte Unterstützung für uns ist, wenn ihr unseren Podcast hört und wenn ihr uns ab und zu vielleicht mal irgendwo Feedback dalasst bei Spotify oder eine Bewertung dalasst. Das ist eigentlich alles, was wir wollen. Aber wenn ihr so ein bisschen beyond gehen wollt, auch von uns noch ein bisschen mehr haben wollt, dann habt ihr die Möglichkeit, auf unsere Steady-Seite uns zu unterstützen. Ihr habt das vielleicht schon mal gehört. Steady, Patreon, diese Crowdfunding-Netzwerke, diese Supporter-Netzwerke, an denen ihr einfach eure liebsten Projekte, wenn sie es anbieten, einfach finanziell unterstützen könnt und dafür einfach ein bisschen zusätzlichen Content bekommt. Und das könnt ihr auch bei uns machen. Auch da die Verlinkung findet ihr in den Shownotes dazu. Wir haben da drei Abos für euch im Angebot, die ihr vor allem auch kostenfrei testen könnt. Das ist vielleicht eine ganz wichtige Sache, die wir immer vergessen zu erwähnen. Aber ihr könnt das kostenfrei testen und sagen, wenn euch das nicht gefällt, nee, dann möchte ich das nicht. Aber ihr könnt auf jeden Fall mal reingucken und da würden wir uns auf jeden Fall drüber freuen. Und wir haben da günstigere Kategorien, da bekommt ihr einfach die Episoden ein paar Stunden oder manchmal ein paar Tage früher. Ihr bekommt unseren Sendeplan 2 Monate im Voraus, das heißt, ihr wisst schon 2 Monate vor allen anderen, welche Themen wir besprechen, und ihr bekommt die Episoden auch werbefrei. Und dann gibt es auch noch eine Kategorie, Crystal Lake heißt sie bei uns, als Hommage an Freitag der 13. Da bekommt ihr Zugriff auf unregelmäßige Sonderformate. Zum Beispiel nimmt Therese auch zu Alter 4 immer Shorties auf, also kurze Videospielbesprechungen. Mhm. Es gibt kurze Filmbesprechungen und so weiter. Da habt ihr die Möglichkeit teilzunehmen. Ihr habt auch einen Gastzugang. Also ihr könnt quasi einer anderen Person ohne zusätzliche Kosten ermöglichen, daran teilzunehmen. Man kann sich dann das Geld zum Beispiel vielleicht auch teilen. Und ihr werdet auch in unseren Shownotes namentlich erwähnt. Und wenn ihr richtig ultra krasse Spender seid, und das machen erstaunlicherweise viele von euch, könnt ihr unser Haddonfield-Abo abschließen. Da ist halt so das Coolste halt wirklich daran, dass wir einmal im Monat zusammen Watch-Partys machen auf unserem Discord-Server, also über Voice oder teilweise auch über Kamera und so weiter. Da quatschen wir mit euch, tauschen uns aus mit der Community und gucken zusammen 1 oder 2 Filme. Das macht immer sehr, sehr viel Spaß und hat sich halt jetzt auch wirklich komplett etabliert. Also wenn ihr da Bock drauf habt, schaut doch mal auf unseren Link in den Shownotes. Falls euch das gefällt, wir werden das auf jeden Fall im nächsten Jahr auch noch ein bisschen umstrukturieren, ein bisschen ausbauen und so weiter, dass das auch frequentiert quasi bespielt wird von uns weiterhin. Und ja, schaut da einfach mal rein, würde ich sagen. Ansonsten, Theresa, wir haben ja schon gesagt, prinzipiell sind wir sehr zuverlässig, aber eine Sache hat in letzter Zeit auch ganz schön nachgelassen, wenn ich so als Stichwort zum Beispiel Critters nenne, wenn ich Puppet Master nenne. Da sind einige Leute schon und fragen sich, machen die das jetzt mit Absicht? Teasen die uns hier nur an? Oder machen die es sich leicht und besprechen nur die besprechenswerten Filme und lassen jetzt den Rest raus? Das war aber früher anders. Und heute wollen wir da mal ein bisschen Abhilfe schaffen. Wir haben uns, du hast es schon erwähnt vorhin, vor ein paar Wochen mit den ersten 2 Filmen der Female Prisoner Scorpion-Reihe beschäftigt. Und das wollen wir heute mit den Filmen 3 und 4 fortsetzen. Aber bevor wir das machen, gehen wir noch ganz kurz in die Werbepause. Unsere Partner von Holy haben wieder neue Sorte für euch am Start, direkt vor dem Jahreswechsel noch. Und zwar heißt diese Holy Energy Sorte Peacock Punch und ist wieder sehr exotisch, ein bisschen wild, würde ich sagen. Ist geschmacksmäßig eine Mischung aus Orange, Zitrone, Granatapfel und Kokosnuss. Wie immer natürlich frei von Zucker und frei von Taurin. Und ich habe die Sorte schon probiert und ich muss sagen, sie gefällt mir richtig, richtig gut. Schmeckt sehr erfrischend und ich finde, es schmeckt auch innerhalb des Sortiments von Holy einfach mal ein bisschen anders, finde ich. Komplett anders. Also falls ihr da mal eine besondere Sorte ausprobieren wollt, dann gönnt euch Peacock Punch auf jeden Fall. Gibt es auch aktuell im Angebot, also wenn ihr die Box kauft, dann könnt ihr zum Beispiel auch einen gratis Peacock Shaker mit dazu bekommen. Also schaut auf jeden Fall mal rein. Unsere Codes funktionieren natürlich immer noch, Devils 5 und Devils Demons, alles dazu in den Shownotes, wie ihr die einsetzen könnt, was ihr machen müsst und welchen Rabatt ihr dafür kriegt. Und macht euch schon mal darauf gefasst, es kommen in der nächsten Woche für das neue Jahr sozusagen, gibt es ein paar schöne Deals, ein paar neue Starter-Sets. Das werde ich euch aber noch im Einzelnen erklären. Bis dahin schaut euch auf jeden Fall erstmal Peacock Punch an. Hat auf jeden Fall eine sehr schöne Verpackung. Ich liebe ja die Verpackung. Vielleicht lasse ich mich auch ein bisschen davon immer anziehen, von schicken Verpackungen, aber es kann ja nicht schaden auf jeden Fall. Auf jeden Fall schmeckt der Drink. Das ist das, was ich damit sagen will. Also schaut euch das mal an. Alles dazu, alle Beschreibungen findet ihr dazu in den Shownotes. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, Theresa. Hast du dich gefreut auf die heutige Episode? Hast du gesagt, geil, endlich geht's weiter mit Teil 3 und 4? Oder war das schon ein bisschen, weil du wusstest, okay, die Filme sind jetzt vielleicht ein bisschen anders als die ersten beiden Teile, dass du dachtest, vielleicht heute nicht mehr ganz so spannend?
Doch, ich habe mich tatsächlich sehr gefreut, weil ich eigentlich eh auch, ja, schon bevor das auf dem Plan stand, vorhatte, die ganze Reihe nochmal zu gucken, habe es natürlich nicht geschafft, wie das häufig der Fall ist. Entsprechend habe ich mich dann doch drüber gefreut, die nochmal zu schauen. Und man muss ja auch wirklich sagen, die sind ja auch alle nicht lang. Die gehen ja alle maximal 90 Minuten. Und die kann man dann schon auch mal ganz gut weggucken. Also in der Zeit, in der ich die zwei Filme geguckt habe, kann man auch einen Film nur schauen. Also das geht schon gut weg, finde ich. Und ich muss halt ja auch sagen, dass ich einen von beiden Filmen ja auch immer noch sehr, sehr gerne mag. Und gerade auf den habe ich mich sehr gefreut, den jetzt nochmal zu schauen.
Ja, ich will da jetzt auch kein Geheimnis drum machen. Ich glaube, wir fangen auch mit dem Film an, würde ich sagen.
Ja.
Nämlich mit Female Prisoner Scorpion Beast Stable aus dem Jahre 1973. Ich glaube, über die Namenswahl müssen wir uns jetzt hier nicht ausbreiten. Das sind teilweise eben Übersetzungen aus dem Japanischen. Manchmal sind die Titel auch einfach, weil sie cool klingen, aber manchmal haben sie auch was mit dem Film zu tun. Aber ich glaube, wir sind jetzt eigentlich, die Titel an sich sind eigentlich ganz cool, ne?
So, ja, schon, aber der hat irgendwie nicht so viel damit zu tun. Also auch der zweite Teil, der heißt ja auch mit dem Zusatztitel Jailhouse 41. Und ich habe halt nicht einmal in diesem Film die Zahl 41 gesehen. Man fragt sich, okay, ja, ein Gefängnis, ja, aber 41, warum?
Ja, gute Frage. Die sich bestimmt das Toei-Studio, die den Film produziert haben, auch gestellt haben, ist ein japanischer Film, wie auch die ersten beiden Filme und auch der vierte, den wir nachher besprechen, japanischer Film. Der dritte Teil hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,7 von 5, auf der IMDb eine glatte 7 von 10 und der Film kam am 29. Juli 1973 in die japanischen Kinos. Zum Budget habe ich jetzt nichts gefunden, ich weiß aber, dass der im Boxoffice in Japan ziemlich erfolgreich war. Und wenn ihr den sehen wollt, dann gilt dasselbe wie aus unserer ersten Episode zu dem Thema. Es gibt viele teure DVDs, alles in ziemlich unterschiedlicher Qualität. Die liefen auch mal bei Arte. Aber ich würde vorschlagen, wenn ihr da ein bisschen involviert sein wollt, ein bisschen into the deep gehen wollt, dann holt euch einfach das Boxset, das Unschlagbare von Arrow Films. Das ist vollständig, hat die beste Qualität, hat die meisten Extras, sieht am schönsten aus und ist mittlerweile auch zu einem erschwinglichen Preis auf jeden Fall als Import erhältlich. Der Film läuft 87 Minuten.
Nur ganz kurz, gibt den auch bei Tubi.
Ach so, ja, Tubi auch. Ja, stimmt.
Für alle, die mal wieder umsonst was abgreifen wollen.
Genau. 87 Minuten läuft der Film. Ich würde sagen, hinsichtlich der Content Notes müssen wir auf jeden Fall erwähnen, dass es natürlich wieder ein Exploitation-Film ist, der sexuelle Gewalt so ein bisschen in den Vordergrund stellt, der die Erniedrigung von Menschen in den Vordergrund stellt und der, das will ich zumindest an dieser Stelle erwähnen, auch eine ziemlich drastische Szene mit einer Spritze hat. Deswegen sollte man das an dieser Stelle erwähnen. Und deshalb würde ich sagen, Theresa, der Film ist schon relativ brutal. Ich würde sagen, er ist der brutalste innerhalb der Reihe.
Ja.
Vielleicht jetzt nicht der blutigste, obwohl vielleicht das auch. Aber er ist auf jeden Fall der, der am meisten physische Gewalt zeigt. Oder das kann man ja nicht raten in dem Sinne, aber der die schlimmere Gewalt zeigt als die anderen Teile vielleicht. Da bin ich eher so bei einer 3,5 von 5. Und ich würde ihm sogar einen ganz kleinen Gruselaspekt zuschieben, zumindest diese Friedhofsszene, über die wir gleich noch reden werden, relativ am Anfang, die hat durchaus ein paar Horrorelemente, wie ich finde, deswegen würde ich da eine 1 oder 1,5 von 5 geben hinsichtlich des Grusels, aber jetzt nichts, was jetzt irgendwen tatsächlich gruselt, aber es hat zumindest ein paar Horrorelemente, würde ich sagen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich gehe auch mit, dass es der brutalste Film der Reihe ist, weil ja, die Art der Gewalt auch irgendwie noch mal eine andere ist und die Themen. Also ich würde vielleicht an dem Punkt auch schon noch mal kurz dazu erwähnen, das ist eine eigentlich gar nicht so explizite, aber trotzdem ziemlich drastische Abtreibungsszene gibt,
ja,
die ich echt richtig heavy fand, muss ich sagen. Und entsprechend gehe ich da schon mit. Also das ist halt hier dann aber wieder, wie du sagst, es ist nicht super blutig, es ist eigentlich nicht super explizit, aber ja, die Darstellung ist dann halt trotzdem so, dass das einfach echt richtig reinhaut.
Es ist hart,
es ist richtig hart einfach, ja. Genau. Entsprechend jetzt nicht wirklich viel Gore, aber gerade so, sag ich mal, psychische Belastung ist da schon relativ hoch bei dem Film wieder. Und ja, er ist auch, also er hat auch echt richtig spannende Szenen, finde ich. Und ja, mit Grusel an sich ist es ja kein richtiger Horrorfilm, aber er hat schon so einzelne Szenen, wo ja so eine Spannung auf jeden Fall aufkommt und manchmal vielleicht auch ein bisschen Grusel.
Ja, es war auf jeden Fall der letzte Film der Reihe, der von Junji Ito gedreht wurde. Also er hat eigentlich vorgesehen, dass das der Abschluss seiner geplanten Trilogie sein sollte und damit auch der Abschluss der Female Prisoner Scorpion Reihe. Wir wissen, ist am Ende ein bisschen anders gelaufen. Aber man merkt auch schon, gerade wenn man jetzt den dritten und vierten Teil so ein bisschen miteinander vergleicht, dass Ito irgendwie auch schon sehr wichtig war für diese Reihe, da ihm halt auch grundsätzlich dieses ja, aufständische, anti-autoritäre Motiv sehr wichtig war, eben gegen die Obrigkeit, gegen die Unterdrückung und so weiter. Er war sogar selbst, habe ich rausgelesen, der Anführer der Gewerkschaft bei Toei und ist da auch schon mal zusammen mit Regiekollegen mitten in die Präsidentensuite des Präsidenten von Toei mitten in Tokio Stadtteil Ginza gestürmt, um da irgendwie seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Also der war da auf jeden Fall auch sehr links. Ich weiß nicht, ob er jetzt linksradikal, aber auf jeden Fall politisch definitiv sehr links eingestellt war. Und das merkt man diesem dritten Teil dann auch schon an. Und als er dann im vierten nicht dabei war, merkt man das irgendwie auch, wie ich finde. Und ebenso wichtig natürlich auch wieder Theresa, unsere Hauptdarstellerin Meiko Kaji, haben wir ausführlich mit Biografie im ersten Teil quasi dieser Doppelepisode schon vorgestellt. Aber ich glaube, die beiden sind einfach, auch wenn sie, glaube ich, durchaus ein paar Probleme in der Zusammenarbeit miteinander hatten, aber die sind beide essentiell, glaube ich, für das Gelingen dieser ersten drei Filme gewesen. Ne?
Ja, da stimme ich zu.
Ja. Okay.
Ja, gibt es nicht weiter zu
sagen. Alles gut. Dann würde ich sagen, gehört das Wort dir und du erzählst unseren ZuhörerInnen und Zuhörern doch mal, worum es in dem Film geht.
Nami Matsushima, auch bekannt als Sasori, ist auf der Flucht vor der Polizei. Sie wird gesucht wegen mehrfachen Mordes an Polizisten sowie für den erfolgreichen Gefängnisausbruch. Sie wird von der Prostituierten Yuki aufgenommen, die sie bereits aus dem Gefängnis kennt. Yuki hält nicht nur Sasori versteckt, sondern auch ihren behinderten Bruder. Yuki wird regelmäßig von ihrem Bruder vergewaltigt, wobei sie dies mittlerweile akzeptiert habe und sich nicht mehr dagegen wehrt. Eines Nachts versucht der Bruder, sich an Sasori sexuell zu vergehen. Diese schafft es jedoch, ihn mit einem Messer zu verletzen, sodass er von ihr ablässt. Katsu, die Macht über das Rotlichtviertel hat, lässt Sasori aufspüren, um sich an ihr zu rächen. Sasori habe ihr im Gefängnis das Leben zur Hölle gemacht und so tut sie es ihr nun gleich. Sie wird von Katsu in einen Käfig mit Vögeln eingesperrt, in dem sie Zeugin von weiteren Gräueltaten wird, bevor sie es schafft auszubrechen. Sie versteckt sich mit der Hilfe von Yuki in der Kanalisation vor der Polizei. Diese können sie schlussendlich doch finden und so muss Sasori wieder ins Gefängnis. Im Gefängnis ist auch Katsu, die aufgrund Sasoris Anwesenheit wieder um ihr Leben bangen muss. Sasori wird am Ende des Films offiziell aus dem Gefängnis entlassen.
Ja, vielen Dank erstmal. Das ist, glaube ich, wenn man so die ersten beiden Teile geguckt hat, ist es irgendwie eine Schlussfolgerung, das liegt irgendwie nahe, dass man das jetzt gemacht hat, aber irgendwie wirkt es doch besonders frisch und irgendwie hat es mich auch ein bisschen überrascht, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, dass wir es jetzt mit einem völlig neuen Setting zu tun haben. Wir sind jetzt irgendwie in der Großstadt, wir haben jetzt hier irgendwie ein urbanes Setting und Matsu ist natürlich wieder on the run, auf der Flucht, was wir irgendwie natürlich schon von der ersten Sekunde an wissen, wenn dort diese Fahndungsplakate von ihr zu Beginn quasi angezeigt werden und bebildert sind. Wie hat dir das erstmal gefallen? Vor allem vielleicht, als du es zum ersten Mal gesehen hast. Warst du da ein bisschen irritiert? Hast du dich gefreut, dass sie das Setting wechseln? Ich fand ja, so, wir waren im ersten Teil im Gefängnis, im zweiten waren wir quasi auf dem Weg vom Gefängnis in die Freiheit sozusagen. Und jetzt ist quasi in Anführungszeichen die Freiheit da, quasi der Weg vom Gefängnis übers Land in die Stadt. Irgendwie nachvollziehbar für mich, aber fand ich trotzdem sehr erfrischend.
Ja, ich fand es auch gut, dass sie sich hier immer mal was Neues getraut haben und jetzt nicht gesagt haben, okay, wir bleiben immer im Gefängnis. Ich finde es trotzdem gut, dass man in jedem Film immer Gefängnisszenen hat, dass es praktisch immer so, ja, in den meisten Fällen ja der Endpunkt ist, obwohl es ja im zweiten Teil dann auf dem Ausbruch wieder endet. Und das finde ich schon gut, dass es immer noch ein Teil davon ist, aber dass man sich trotzdem die Freiheit genommen hat, das Setting zu erweitern, weil wie viele Geschichten kann man halt im Gefängnis erzählen? Also wahrscheinlich fallen einem da schon noch ein paar Sachen ein, aber ich finde das tatsächlich ein sehr gut gelungenes Setting, auch mit den ja, Themen, die aufgebracht werden, die sind noch mal deutlich schwerer halt, als ich das tatsächlich erwartet hätte und dass die sich halt eben auch im dritten Teil noch ernst nehmen und jetzt nicht komplett freidrehen, sag ich mal. Es hat trotzdem immer noch was sehr Bodenständiges, auch die Problematiken, die eben angesprochen werden. Und das finde ich total schön, dass es zwar ist anders ist, aber dass es nicht so dieses, es ist offensichtlich total viel mehr. Das ist es halt auch wieder nicht. Und ich mag das sehr gerne, dass wir uns jetzt in der Stadt befinden, wo halt einfach nochmal andere Schwierigkeiten ja auch da sind, um halt, damit sie halt weiter überleben kann. Und ja, finde ich gut.
Ja, und der Film geht dabei quasi drastisch, wie wir die Reihe eh und je kennen, vor, irgendwie nach wenigen Minuten sehen wir bereits, wie Matsu ihrem Verfolger, Detective Kando, quasi an der Tür einer U-Bahn mit einem Messer den Arm abschneidet und dann mit in so einem ikonischen Bild quasi flüchtet, aber mit seinem Arm an einer Handschelle an ihrem Handgelenk befestigt. Das ist schon sehr, ja, das ist so eine Mischung aus, ich war ein bisschen schockiert, aufgrund der Drastik, aber gleichzeitig ist es natürlich auch irgendwie ein cooles Bild, was da irgendwie vermittelt wird, so blöd es jetzt auch klingt. Aber generell haben wir es echt teilweise mit sehr hartem Tobak hier zu tun. Würde ich jetzt auch gerne mal drüber diskutieren, weil es in deiner Inhaltsangabe hast du gesagt, dass sie von ihrem Bruder vergewaltigt wird. Und da würde ich kurz drüber diskutieren wollen, weil ich das ein bisschen anders interpretiert habe. Ich habe tatsächlich interpretiert, dass sie ihrem Bruder quasi, der ja eine psychische Behinderung hat, er einen Gefallen tut, habe ich das Gefühl gehabt, weil er eben so ein kümmerliches Leben führt und sie deshalb mit ihm, um ihm irgendeine Form von Liebe zu geben, zumindest aus seiner Sicht eher so eine ja inzestuöse Beziehung mit ihm führt. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er sie vergewaltigt, weil sie weiß ja, was auf sie zukommt. Und sie ist zwar teilnahmslos in diesen, in Anführungszeichen, Sexszenen, aber sie gibt sich ihm ja hin. Also ich weiß ja jetzt nicht, ob ich das eine Vergewaltigung in dem Sinne nennen will, weil sie tut ihm diesen Gefallen quasi, so blöd er auch ist und so absurd er vielleicht auch ist. Aber ihre Liebe zu ihrem Bruder ist quasi so groß, dass sie das hinnimmt, ist schon wieder fast falsch, weil ich habe so das Gefühl, es ist sogar ihre Idee.
Ja, es ist. Ich bin da auch tatsächlich beim Schreiben drüber gestolpert, aber so je länger ich drüber nachgedacht habe, desto mehr bin ich zu dem Schluss gekommen, dass also man weiß halt eigentlich nicht genug, so wie hat das angefangen? War das vielleicht, dass er sich aufgedrängt hat und sie dann halt nicht Nein gesagt hat und das ein Muster ist, was sich etabliert hat? Es ist halt schon so dargestellt, als würde sie das schon nicht eigenmotiviert machen. Also sie hat da halt.
Also motiviert ist sie auf jeden Fall nicht.
Genau, also sie hat da kein sexuelles Interesse dran, dass sie das halt die Motivation irgendwie ist, ihn ja in irgendeiner Weise glücklich zu machen und sie weiß es nicht anders zu tun und das kommt dann später so ein bisschen raus, vielleicht auch zu verhindern, dass er sich an jemand anderem vergeht.
Ja.
Weil er ja als Person halt auch dargestellt wird, die da offensichtlich nie einen Umgang mit Sexualität und Grenzen gelernt hat, was ja auch tatsächlich bei behinderten Menschen häufig einfach auch immer noch ein Tabuthema ist, obwohl das halt total schlecht ist, dass das ein Tabuthema ist, aber es ist halt einfach die Realität. Und dass das halt entsprechend auch nicht gelernt werden konnte, so macht es jetzt auf mich den Eindruck. Aber aufgrund dieser Ausgangslage, dass ich denke, dass sie da, also weil das den Eindruck macht, als hätte sie eigentlich überhaupt gar kein sexuelles Interesse daran, ist es vielleicht von der Konsensfrage her keine Vergewaltigung, aber ich sag mal, so, das, was am Ende bei der Psyche und beim Körper ankommt, kann nicht so viel anders sein, als wenn man halt ja. Nein gesagt hat. Und ich glaube, die Konsequenzen, die das hat, sind vermutlich ähnliche, wenn nicht vielleicht sogar noch schlimmer, weil sie sich immer eingestehen muss, dass sie ja nicht Nein gesagt hatte. Aber genau, deswegen ist es eine sauschwierige Lage irgendwie. Und ich hatte auch Probleme, das zu beschreiben. Und ja, wie gesagt, sie wehrt sich nicht dagegen. Sie bietet es ihm an. Aber man weiß jetzt halt nicht so wirklich, wie kam das überhaupt zustande, dass es so weit kommen muss. Denn da sind halt Informationen, die haben wir einfach nicht. Es ist auf jeden Fall ein schweres Thema, was da eröffnet wird.
Ja, ist schon so eine Graustufe, ne? Also er muss sie jetzt nicht überwältigen dazu, aber wie du schon richtig gesagt hast, sie ist jetzt auch nicht motiviert dazu. Sie tut ihm halt quasi einen Gefallen, aber könnte sie, glaube ich, auch darauf verzichten, zumal sie ja, und das ist ja die nächste, dass sich dahinter ja im Verlauf des Films auch noch schwanger wird von ihm. Also generell schon echt, es ist jetzt kein Film, der gute Laune macht, ne? Obwohl es ein Exploitation-Film ist und wir das vielleicht teilweise sogar auch immer ein bisschen deprimierender interpretieren, als es vielleicht sogar gemeint war damals. Aber ja, das ist schon schwierig, Spaß zu haben. Also den Film gut zu finden ist leicht, aber Spaß zu haben.
Ja, weil er auch dann ja im Grunde genommen ganz immer noch aktuelle Themen zum Thema Abtreibung dann ja auch auf den Tisch eben bringt. Und ja, auch irgendwie die Figuren sind ja an sich jetzt nicht super tief, aber trotzdem schafft der Film es dann auch, er schafft es einfach, dass man trotzdem irgendwie Mitgefühl mit ihnen hat und dass sie dann trotzdem eine Tiefe bekommen in wenigen Szenen. Also zum Beispiel, nachdem Maiko dann den Bruder angreift, bittet Yuki sie, dass sie ihn umbringen soll. Was ja auch ein Zeichen ist, dass sie ihn eigentlich nicht mehr haben möchte, aber dass sie halt trotzdem so Schuldgefühle hat, dass sie es halt selbst nicht kann. Also sie kann ihn nicht umbringen und deswegen möchte sie gern, dass Hasori ihn umbringt. Das macht sie dann halt nicht. Sie sagt, wenn, musst du es selbst machen. Und dann ist es wieder leichter für sie, dann ist es halt vielleicht leichter für sie, das einfach hinzunehmen, als ihren Bruder umzubringen. Genau, und ich wollte noch kurz ergänzen, also ich habe jetzt behinderte Menschen gesagt, häufig gilt ja eigentlich auch eher Menschen mit Behinderungen. Also es war auf jeden Fall nicht diskriminierend gemeint. Ich arbeite ja auch selbst in dem Bereich aktuell und nur, dass ich nicht möchte, dass jemand falsch versteht, habe jetzt Menschen mit Behinderung.
Ja, wunderbar. Ansonsten muss ich allerdings sagen, hat mir das sehr gut gefallen, dass es hier so ein Team-Up gibt zwischen Matsu und Yuki. Ich fand die Chemie zwischen den beiden sehr gelungen und ich fand auch gelungen, auch wenn ich das nachher nochmal in einem anderen Beispiel nochmal zur Diskussion stellen würde, aber ich fand es hier gelungen, dass sie auch wieder so ein bisschen Vertrauen fasst zu einer anderen Person, in diesem Fall zu einer anderen Frau, und dass sie das auch zurückgeben kann, dass jemand anderes ihr vertraut. Das fand ich ist eine sehr schöne Entwicklung gewesen, auch wenn das in dem Sinne noch nichts daran ändert, dass Matsu natürlich irgendwie gefühlt an einem Zweifel, sie ist trotzdem die ganze Zeit auf der Flucht, sie versteckt sich die ganze Zeit, sie ist immer im Abwehrmodus und ist stets irgendwie auf Alarm getrimmt, aber ich fand es einfach schön, dass man ihr auch mal so eine schöne menschliche Beziehung irgendwie quasi an die Seite stellt im Film, das fand ich richtig gut.
Ja, obwohl sie kennen sich ja schon, das wird im Film ja überhaupt nicht thematisiert, aber so
deswegen wie ich das verstanden streiten sich die Leute drüber.
Also, weil es gibt im ersten Teil eine Figur, die auch von der gleichen Schauspielerin gespielt wird und die heißt Yukiko. Also mit einem Ko noch hinten dran. Ich könnte mir vorstellen, dass Yuki vielleicht die Kurzform von Yukiko ist. Und das ist, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, die, mit der sie ganz am Anfang flieht. Also die haben ja schon einen Gefängnisausbruch zusammen gemacht. Und jetzt frage ich mich, warum wird es im Film nicht thematisiert, dass die sich kennen? Ist das irgendwie, mussten die irgendwie den Film noch ein paar Minuten kürzen, haben das rausgeschmissen? Oder dachten sie sich, naja gut, eigentlich, wir finden gerade keine andere Schauspielerin, macht dies halt nochmal. Ja. Aber warum haben sie ihr dann einen ähnlichen Namen gegeben? Hätten sie auch einen ganz anderen Namen verwenden können. Und das ist irgendwie so ein bisschen komisch, weil ich habe mich das die ganze Zeit auch gefragt, habe dann auch mal nachgeguckt, doch, das ist auch die gleiche Schauspielerin. Und dann ergibt es ja wieder auch Sinn, warum sie sich ihr anvertrauen kann und warum Yuki sie ja auch überhaupt aufnimmt. Weil warum sollte sie? Sie tut sich ja selbst eigentlich überhaupt gar keinen Gefallen damit, da eine von der Polizei gesuchte Kriminelle ins Haus zu holen.
Es wird zumindest harsch diskutiert, ist Quatsch, ist jetzt auch nicht irgendwie, dass damit ganze Reddits gefüllt sind. Aber zumindest die Interpretation ist tatsächlich nicht ganz klar, weil genau du sagst es, es wird überhaupt nicht thematisiert. Und es ist halt gerne mal, wird sowas in japanischen Filmen oder auch in Filmen aus Hongkong gemacht, dass du zwar eine Figur hast, die eigentlich dieselbe Rolle spielt, aber trotzdem eine andere Rolle ist. Das ist immer ein bisschen weird. Und gerade wenn man diesen Film, weil Ito, der Regisseur, eben gesagt hat, dass der Film so ein bisschen, ja, wie sagt man, eine Metapher für die Hölle darstellen soll. Und man das vielleicht, ne, wir wissen ja, das Schicksal von der Yuki-Figur im ersten Teil war ja eigentlich der Tod, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt wirkt sie auf einmal wieder quick lebendig. Deswegen kann man es auch so interpretieren, dass sich vielleicht Matsu hier eigentlich schon im Afterlife sozusagen, also im Leben danach befindet und deshalb wieder auf Yuki trifft. Oder es halt wirklich einfach zufällig eine andere Figur mit selben Namen ist. Also das ist, ja, muss, glaube ich, muss man für sich selbst interpretieren, glaube ich. Ne? Also eine richtige Antwort können wir darauf jetzt irgendwie nicht finden, weil es einfach auch keine gibt irgendwo, die niedergeschrieben ist. Und deswegen, ja, kann man in dem Fall Matsus Verhalten dann auch wiederum nicht so ganz erklären, ob sie quasi ein bisschen menschlicher wieder wird innerhalb dieses Films oder ob es halt wirklich daran liegt, dass Yuki ihre einzige Vertrauensperson ist, die sie ohnehin schon hatte damals. Ne?
Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass sie ja Frauen gegenüber, die ihr gegenüber auch aufgeschlossen sind, mit denen hat sie ja auch eigentlich kein Problem und sie ist ja schon auch auf die externe Hilfe angewiesen. Ja. Und dann ergibt das hier mit einer weiteren Frau immerhin noch mehr Sinn, als es dann in einem anderen Film nochmal tut. Also ich hätte, also beim ersten Mal gucken habe ich nicht die Brücke geschlagen, dass das die gleiche Schauspielerin ist. Jetzt habe ich sie geschlagen und ich finde, es ergibt schon irgendwie mehr Sinn, warum, gerade aus der Betrachtungsweise, warum Yuki sie aufnehmen sollte. Aber ja, ich glaube, wie gesagt, dass sie sich so oder so an eine weibliche Person dann wendet, das ergibt schon dann relativ viel Sinn, weil an irgendjemanden muss sie sich ja wenden.
Was sich hinsichtlich der Motive bei Matsu geändert hat, ist, dass sie nicht mehr auf der Suche nach der eigenen Rache ist. Also sie will sich nicht mehr für ihre eigenen Schicksalsschläge rächen, sondern sie tritt hier quasi als Racheengel für andere gepeinigte Frauen auf. Wie fandst du das?
Eigentlich gut, weil, naja, wenn es immer nur um das Gleiche geht, ist es ja irgendwann auch langweilig und es zeigt ja auch einfach so, ja, sie ist ja auch nicht alleine mit dem Problem, die sie hat oder die irgendwie Frauen im Allgemeinen haben. Und ich finde, da haben sie sich dann da auch ein gutes Setting irgendwie rausgesucht, was irgendwie ein sehr, ja, weiblich dominiertes Setting an sich ja ist jetzt, also die Prostitution, aber gleichzeitig ja wieder was dann in der Oberhand total von Männern dominiert wird, auch wenn die eigentlich ja damit erstmal nichts zu tun haben mit der eigentlichen Dienstleistung und trotzdem da dann wieder so viel Macht drüber haben. Und deswegen finde ich das ein sehr clever gewähltes Setting für das, was diese Reihe ja transportieren möchte im Grunde genommen. Und ich finde halt auch, dass sie da erstaunlich gut rangegangen sind und auch gar nicht respektlos irgendwie. Also ich habe nie das Gefühl, dass die Frauen, die dort arbeiten, also dass das als verwerflich angesehen wird.
Ja.
Manche von denen sind, also gerade dann so die, ja, Chefin, also die Katsu, die ist da natürlich schon einfach wieder ein schlechter Mensch, sag ich einfach mal, aber unabhängig davon. Und bei ihr weiß man ja auch gar nicht so recht, ob sie Prostituierte war oder nicht oder was sie da zu sagen hat, weiß man halt auch eigentlich gar nicht. Und das finde ich tatsächlich auch gut, dass sie da im Grunde genommen auch nicht darüber die Moralkeule geschwungen haben. Ja, das finde ich gut. Das haben sie gut gemacht.
Ich muss auch gestehen, normalerweise mag ich so eine Figurin wie diese Katsu als Gegenspielerin, die hier auftritt, irgendwie so gar nicht, weil sie halt so ein bisschen larger than life, so ein bisschen überzeichnet sind. Irgendwie auch so ein bisschen den Realismus brechen, finde ich, den der Film sonst eigentlich hat. Aber in dem Fall habe ich echt eine Ausnahme gemacht, weil ich muss sagen, ich hatte sehr viel Spaß an dieser Darstellungsweise von, wie heißt die Schauspielerin? Raisin Lee heißt sie, glaube ich. Die kommt auch vom Theater her, deswegen, und man hat auch die ganze Zeit das Gefühl, als würde sie hier so ein, ja, eine Theaterperformance hinlegen. Und ich muss sagen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch so mit dem ganzen Make-up und so weiter. Das fand ich ziemlich cool.
Ja, sieht so ein bisschen aus wie so ein Disney. Wie eine Disney-Bösewichtin.
Ja, Ursula oder so, keine Ahnung.
Ja, man sieht sie schon und man weiß ganz genau, was Phase ist. Und sie schafft es halt auch irgendwie, den Spagat zwischen drüber, aber nicht lächerlich nervig zu schaffen, den ja unsere Semi-Antagonisten aus dem zweiten Teil, die ich sehr kritisiert habe, nicht geschafft hat. Und das schafft die Figur hier. Vielleicht, weil sie deutlich weniger Screentime hat. Ich glaube, die hat gar nicht viel Screentime eigentlich. Aber das schafft der Film hier auch deutlich besser wieder. Und ja, ich fand es auch da interessant. Wir kommen wahrscheinlich auch so ein bisschen aufs Visuelle. Aber es gibt dann zum Beispiel in der Szene, wo die beiden sich erkennen, gibt es kurz einen Cut, da tragen die beide auch wieder so ihre Gefängniskleidung. Ja. Und das fand ich auch total smart, damit wir kurz verstehen, woher die sich eigentlich kennen, was hier gerade eigentlich abgeht, ohne irgendwie 8 Minuten zu erzählen, ja, also wir waren im Gefängnis und dann ist dieses und jenes passiert, sondern einfach nur einmal kurz ein Schnipser, Gefängniskleidung und wieder zurück. Und das fand ich auch richtig clever gelöst.
Der braucht tatsächlich relativ wenig Exposition, der Film, das stimmt. Und trotzdem, und das ist jetzt vielleicht sogar mein einziger Kritikpunkt an dem Film, hatte ich das Gefühl, dass der sich im Mittelteil doch ein bisschen vor sich hinschleppt, weil in mir das Gefühl aufkam, dass wir zu viele Handlungsstränge hier einfach haben. Wir haben irgendwie das Matsu gegen Detective Kando, Matsu gegen die Yakuza, Matsu gegen Katsu, und das war ein bisschen zu viel, fand ich so plotwise. Also das hätte man vielleicht um einen der Handlungsstränge vielleicht ein bisschen kürzen können. Ich fand, dass da doch ein bisschen Leerlauf reinkam in die Mitte. Und das klingt ein bisschen absurd, weil es passiert ja eigentlich die ganze Zeit was, aber es hatte nicht die ganze Zeit mein durchgängiges Interesse geweckt. Ich weiß nicht, ob es dir da ein bisschen anders ging, aber das sogar im Mittelteil, weiß ich, hätte einfach auf einen der Plots verzichten können.
Ja, also zur Strafung. Ja, mir ist es eher aufgefallen tatsächlich bei den Figuren, dass ich gerade die männlichen Figuren nicht auseinanderhalten konnte. Also sie hat dann irgendwann eine eigene Wohnung und dann kommt da auf einmal so ein Typ und ich denke mir, okay, und wer exakt bist du? Und der kommt immer wieder vor und ich habe den ganzen Film über nicht gerafft, wer das sein soll und was der da zu tun hat. Also die Figuren werden zum Teil nicht gut eingeführt. Dann springen die auch nur so ab und zu mal durchs Bild. Gerade so die Männer sehen sich dann manchmal auch zu verschwimmen ähnlich, weil sie halt auch eben keinerlei Charakteristik bekommen. Und ja, es ist irgendwie, ja, da sind einfach zu viele Leute sind da drin involviert, die nicht gut eingeführt werden. Und das macht es dann, finde ich, ein bisschen schwierig, gerade so nach hinten raus, das irgendwie alles zusammen zu klamüsern, was da eigentlich passiert und wer zusammengehört und wer mit wem unter einer Decke steckt. Weil am Ende ist es ja trotzdem ein großes System und irgendwie habe ich das Gefühl, es kennen sich alle. Also, aber man rafft auch nicht so richtig wie und was.
Ja. Ja, da bin ich ganz bei dir. Also da hätte man einfach, da merkt man, das Drehbuch ist nicht so ganz rund, aber es ist letztendlich auch nicht verwunderlich. Also wir gehen auch beim vierten Teil nochmal ein bisschen genauer darauf ein. Es ist halt wirklich so, dass diese Filme, also gerade der vierte Teil nachher innerhalb von einem Monat geschrieben, gedreht und ins Kino gebracht wurde und dass da dann nicht immer alles zu 100% logisch rund und glatt läuft, ist dann irgendwie auch, ja, im Grunde irgendwie auch ein bisschen nachvollziehbar. Da sind ein paar Szenen bei, die ich richtig stark fand in dem Film. Ich glaube, meine Lieblingssequenz ist der Weg zum Showdown, als Matsu durch die Kanalisation flieht, während es draußen quasi, wo ihre Verfolger sind, in Strömen regnet. Ich fand das audiovisuell, hat mich das richtig umgehauen, muss ich sagen. Das gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingsszenen und auch das Finale quasi, was uns back to the roots zum Gefängnis führt, das fand ich auch richtig, richtig stark, muss ich sagen. Und natürlich auch diese, ja, ich nenne sie jetzt mal Augenslicer-Szene, also die den Film gesehen haben, wissen, was ich meine. Da sind ein paar echt starke Sachen bei einfach. Also man kann, glaube ich, zumindest den ersten drei Teilen bei allem Exploitation-Gehalt, den sie auch haben, irgendwie auf keinen Fall vorwerfen, dass sie nicht künstlerisch irgendwie wertig wären, ne? Weil da sind so viele tolle Szenen mit bei, die einem sich auch wirklich einbrennen, finde ich, ne?
Ja, total. Also ich muss gerade spontan noch an die Szene denken, wo dann ein Hund, ausnahmsweise werden hier mal keine Hunde geschlagen, ein Hund dann diesen Arm findet und dann mit dem Arm durch die Stadt rennt.
Ja.
Das war total süß, aber, also passt eigentlich nicht so richtig rein, aber fand ich süß. Nee, aber es gibt auch noch ganz viele andere, die halt einfach in der Inszenierung komplett rausstechen. Also zum Beispiel dann dieser Abtreibungsarzt, wenn der dann sein Ende findet für das, was er den Frauen sehr gewaltsam angetan hat. Also es geht jetzt nicht darum, dass irgendwie Abtreibungen was total Schlimmes sind, sondern es schon als sehr gewalttätig auch dargestellt ist und der Typ halt auch besoffen ist. dann hast du immer so weiß und dann auf einmal ganz viele Blutspritzer und dann alles wieder steril weiß und ganz viele Blutspritzer. Und das sind so richtige, das brennt sich einfach richtig ein. Oder es gibt so eine ganz kurze Partyszene, vielleicht 10 Sekunden. Und diese 10 Sekunden Partyszene, die sind in so einem Gelbton, sind total cool, weil es so ein bisschen, ja, wie nennt man das? Immer so Bild, dann kurz Stopp und dann wieder ein Bild. Und es sieht aber trotzdem nach einer flüssigen Bewegung aus. Und das sind halt so Sachen, wo man denkt, okay, die hätten jetzt auch einfach den Shot so lassen können, wie er ist. Alle tanzen da ein bisschen rum und wir wissen, da war eine Party. Aber irgendwie wird sich dann doch häufig noch so die Mühe gemacht, den Schritt mehr zu gehen und was Besonderes draus zu machen. Und ich glaube, das unterscheidet ihn halt auch echt von so vielen anderen Filmen oder halt ja auch alle 3 Filme, die wir jetzt bisher besprochen haben, dass man einfach solche Szenen drin hat. Die sind nicht groß, aber sie machen, finde ich, einfach einen Unterschied, weil man da dann halt bemerkt, okay, hier ist jemand, der hat sich Gedanken gemacht, der hatte einen Anspruch dran, weil sonst würde das nicht so aussehen.
Ja, da sind auch wieder, das finde ich halt das Geniale daran, ne? Das war das, was ich vorhin meinte, dass eben wirklich da irgendwie was sehr Künstlerisches bei ist. Ne? Es sind auch hier wieder Szenen bei, in denen mit Zeitlupen gearbeitet wird, dann gibt es so Negativprojektionen, es gibt irgendwie Verfremdung jeglicher Art und da der Film oder die ganze Reihe, zumindest solange sie noch unter der Regie von Ito war, hat einfach so eine Stilistik entwickelt, die auch einen Wiedererkennungswert hat, finde ich. Und das Einzige, was hier vielleicht ein bisschen anders ist als in den vorherigen 2 Teilen, ist, dass ein bisschen, ja, der Look weniger surrealistisch ist, ein bisschen realistischer ist und dafür ein bisschen düsterer, ein bisschen dunkler, dass mehr mit Schatten gearbeitet wird. Ich habe auch viele Texte gelesen, die das Ganze so ein bisschen verglichen haben, so mit der europäischen Handschrift irgendwie von Buñuel, Bergman und Fellini und so weiter. Und aber ich finde es einfach, also du merkst halt, ne, gerade weil wir ja über den 4. Jahr noch sprechen, ich finde, du merkst halt einen eklatanten Unterschied zwischen diesen beiden Filmen, finde ich. Gerade auch, was mir auch nochmal aufgefallen ist, weil das wussten sie bei den ersten beiden Teilen, glaube ich, einfach noch nicht, was für eine ikonische Präsenz Meiko Kaji einfach auch hat als Sasori, ne? Und hier wusste Ito das schon und deshalb inszeniert er sie auch. Deswegen kann man allein schon diese Opening-Sequenz, als wir diese Fahndungsposter in der ganzen Stadt sehen von Sasori, das ist quasi letztendlich eine Metapher dafür, dass sie halt, dass Meiko Kaji der Star des Films ist und dass sie quasi als Poster in der Stadt hängt. So larger than life ist sie quasi schon, nur halt in dem Fall ist sie Sasori sozusagen. Und das fand ich ganz cool, weil eben sie ist halt eine Ikone, ne? Also zumindest für Leute, die sie kennen, so wie wir jetzt zum Beispiel. Und da, hier weiß es dann auch der Film sozusagen.
Ja, genau. Also es gibt dann auch, wenn sie dann am Ende noch bei so auf die Jagd geht, da gibt's dann auch irgendwie so ein Schattenspiel, dass man praktisch nur ihren Schatten sieht, wie sie irgendjemanden aufschlitzt. Und man erkennt halt ihren Schatten. Und das ist halt schon auch eine Leistung, die man erstmal erbringen muss. Ich meine, logisch jetzt in dem Film ergibt es auch Sinn, dass es ihr Schatten ist, aber ich glaube, wenn ich diese Szene losgelöst sehen würde, würde ich, wenn ich die ersten beiden Filme geguckt habe, immer diesen Schatten einfach erkennen mit dem Hut. Also das ist schon sehr prägnant einfach und das finde ich auch gut, dass sie das jetzt eingesetzt haben, weil sie hat halt diese Kraft und sie ist ja auch die Person, die den Film im Grunde genommen trägt und dann kann man ihr auch ruhig solche Szenen lassen, wo man mal ein bisschen dick aufträgt.
Ja, das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, so viele, gerade immer, wenn sie im Bild ist, dann ist einfach auch gefühlt jedes Motiv ein Poster-Artwork, ne?
Ja, weil sie auch einfach viel zu hübsch ist.
Ja, das hatten wir letztes Mal schon. Ich habe das Gefühl, dass sie auch noch von Film zu Film irgendwie immer noch schöner wird. Und also das ist, ne, das kann man ja so objektiv kann man ja, was heißt, objektiv ist es ja nicht, es ist ja subjektiv, aber sie ist einfach der schönste Mensch dieses Planeten.
Ja, auf jeden Fall unter den Top 5.
Zu der Zeit auf jeden Fall gewesen, das ist schon echt krass und dann kannst du es dir halt auch leisten, dass du gar nicht sprechen musst in den Filmen, wenn allein dein Anblick oder dein Blick so bemerkenswert ist, ne? Das ist schon, ja, eine Augenweide, so ehrlich können wir auch mal sein, ne? Das ist ja nicht verboten. Ja, ansonsten fand ich noch eine Sache ganz interessant, die auch für diese Höllentheorie so ein bisschen spricht, ist, dass im Gegensatz zu den ersten beiden Filmen das Feuermotiv hier ins Spiel kommt. Das ist bei so am Ende, wenn das Feuer größer wird, auch in diesen Kanalisationsschachten, okay. Aber auch so zwischendurch schon, wenn du siehst, die Prostituierten dort, die quasi den Männern einen Blick offerieren auf ihre Geschlechtsteile und dann quasi unter ihren Röcken sozusagen Streichhölzer anzünden, damit die Männer mal kurz gucken können. Also es sind sehr viele, viele Kleinigkeiten, in denen mit Feuer gearbeitet wird, was so ein bisschen fürs Höllenfeuer sprechen könnte. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen zu weit interpretiert, ich weiß es nicht. Aber mir ist es zumindest aufgefallen.
Ja, aber ansonsten gab es ansonsten so viel Feuer. Also sie verbrennt einmal den einen Typen, glaube ich, mit kochendem Wasser. Ist kein Feuer, aber ist immerhin heiß. aber gibt es ansonsten so viel Feuer? Ich weiß es nicht. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine sehr einprägsame Szene, weil das dann ja auch später nochmal eine Rolle spielt bei ihrer Flucht, wo Yuki ihr dann hilft und er auch wieder Streichhölzer zukommen lässt, damit sie sich wärmen kann.
Ich wollte gerade sagen, zumindest mehr im Vordergrund als Wasser in den ersten beiden Teilen, wo Wasser ja eine große Rolle gespielt hat, aber hier spielt Wasser ja auch wiederum eine große Rolle. Mhm. Löscht die Hölle aus, keine Ahnung.
Ja, und im Grunde genommen wärmt das Feuer sie ja.
Ja.
Also weiß nicht, ob es dann das Höllenfeuer ist, aber ja, ist ja natürlich nur eine Theorie, ne? Also muss ja auch nicht immer alles zu 100% stimmen.
Naja. Nochmal vielleicht ein bisschen auf die Darstellungsweise einige Sachen im Film einzugehen. Wir haben ja schon gesagt, dass das aus unserer Sicht der härteste und brutalste Film der Reihe ist. Es ist, glaube ich, auch der düsterste. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Denn wir haben eben schon gesagt, allein durch die Darstellung, statt es einfach hier ein bisschen dunkler, düsterer, viel mit Schatten wird gearbeitet. Aber es gibt quasi, bis auf die Szenen zwischen Matsu und Yuki, gibt es irgendwie keine Szenen, die irgendwie leicht zu ertragen wären. Ne? Irgendwie hat gefühlt immer irgendjemand in der Szene Schmerzen, Leid, Qualen oder muss Grausamkeiten im Überfluss über sich ergehen lassen. Ich habe auch das Gefühl, dass der dritte Teil, was allerdings vielleicht auch ein bisschen am Setting im Rotlichtbezirk liegen mag, dass der noch ein bisschen sexualisierter ist als die ersten beiden Teile.
Weiß oder ich gar nicht. Also den Hund gibt's noch, der macht kurz gute Laune.
Ja.
ich weiß nicht, ich finde tatsächlich, dass es ja eigentlich der einzige Film ist, der ohne gewaltsame Vergewaltigung auskommt. Also jetzt ist diese Bruder-Substory.
Ja, aber ich glaube, kein Film 3 hat so, trotzdem so viele Nacktszenen.
Ja, aber ich habe sie jetzt nicht als sexuell wahrgenommen. Also nicht als wären sie so da. Also ich überlege gerade, was gibt's denn da überhaupt an Nacktszenen?
Also ich drück's mal anders aus. Also ich habe hier das Gefühl, dass hier Nacktheit gezeigt wird, eher für die Anregung. Und damit meine ich, ist es für mich sexualisierter als die Vorgänge, weil da hat es immer irgendwie was mit Gewalt zu tun gehabt. Das war nichts, was wir gut finden sollten. Und ich habe das Gefühl, hier geht der Film erstmal zumindest ein bisschen in die andere Richtung.
Echt? Also ich überlege halt gerade, mir fällt gerade eigentlich keine Szene ein, wo irgendjemand nackt ist. Ich habe das gerade irgendwie komplett ausgeblendet. Kannst du irgendwie ein Beispiel geben?
Ich habe jetzt keinen Booby-Counter gemacht, aber ich habe bestimmt mindestens 6 nackte Brüste gesehen.
Okay, krass. Ich kann mich an keine einzige davon erinnern. Also ich habe das
tatsächlich... Ja, ja, tatsächlich, bestimmt bei Tubi rausgeschnitten.
Ich hab den nicht auf Tubi geguckt. Ich habe bestimmt auch die Blu-ray-Box. ausnahmsweise mal nicht bei Tubi geguckt. Ich kann mich da tatsächlich gerade gar nicht dran erinnern, weswegen ich eher sagen würde, ich glaube nicht. Aber vielleicht eben auch, weil es mich eher gewundert hat, dass es ein Film ist, der ohne so viel... ja, gewaltsame Vergewaltigung halt auskommt. Und ich weiß es nicht. Und irgendwie, das zwar so dieses Setting hat von dem Rotlichtviertel, aber echt auch wenig Sex im Grunde genommen zeigt. Das war eigentlich eher meine Wahrnehmung. Aber jetzt gerade frage ich mich, ob ich an irgendeiner Ecke richtig gepennt habe. Eigentlich habe ich nicht gepennt, aber ich weiß es nicht. Irgendjemand von uns hat recht oder auch nicht.
Ja. Wir prüfen das nochmal nach. Auf jeden Fall, was mir noch gefallen hat, ist die Tatsache, dass sie hier, also normalerweise mag ich es eigentlich, wenn in echten Kulissen gedreht wird, aber hier sind sie viel ins Studio gegangen. Aber dadurch sind halt sehr viele Szenen entstanden, dadurch, dass sie halt sozusagen die, wie sagt man, nicht die, was ist denn das richtige Wort, nicht die Geografie, nicht die Geometrie, wie sie quasi die...
Was meinst du jetzt, dass sie einfach
Architektur, ja, okay, der Räume quasi gestalten konnten, sodass du die ganze Zeit ein sehr beengtes, klaustrophobisches Gefühl hast in fast allen Räumen, in denen dort gefilmt wurde. Und das fand ich tatsächlich auch sehr beeindruckend, weil ich habe schon immer so ein bisschen so ein sehr unangenehmes Gefühl gehabt, weil alles sehr dicht und sehr eng wirkt. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber das fand ich auch ziemlich krass.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Da gibt's keine große freie Fläche im Grunde genommen. Also
ja,
alle Räume sind klein, aber auch die, wenn man dann so in diesen Stadtgängen ist, das sind immer irgendwelche kleine Treppen oder enge Gassen. Und ja, auch die Kanalisation ist ja auch ein sehr limitiertes Setting, sag ich mal, ja, wo man ja auch nicht unendlich viel Platz drin hat. Ja, das stimmt.
Ja, ich finde, dass das, nimmt, haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, dass das der düsterste Film ist und das ist thematisch der heftigste Film der Reihe ist. Und trotzdem hat er irgendwie so dieselben Zutaten wie die ersten beiden Filme, was mir auf jeden Fall wieder gut gefallen hat, weil einfach auch so eine Stringenz dann zu erkennen ist, ohne dass es sich wiederholt. Allein schon durch das neue Setting eben auch. Ich muss halt nur gestehen, dass mich das ein bisschen im Mittelteil so ein bisschen verlassen hat, das Interesse für sagen wir mal so 10, 15 Minuten. Da fand ich das Pacing ein bisschen misslungen, weil der Fokus da einfach auf für mich uninteressante Nebenplots oder uninteressante Figuren gelegt wurde. Aber ansonsten muss ich auch sagen, hat mir der dritte Film jetzt auch ich glaube, ich habe ihn jetzt das dritte Mal gesehen, auch wieder sehr gut gefallen, weil du merkst halt, Junji Ito macht sich sehr viele Gedanken, mehr als er eigentlich für so einen Film machen müsste. Und Meiko Kajis Präsenz ist einfach unschlagbar. Ich finde sogar, das ist innerhalb dieser Reihe zumindest ihre schauspielerisch beste Leistung, weil sie eben hier auch so ein bisschen zerbrechlicher und menschlicher agieren darf, zumindest im letzten Drittel des Films. Und das hat mir auch wieder richtig gut gefallen. Deswegen bin ich da auch wieder bei guten 4 von 5. Wie sieht's bei dir aus?
Mir gefällt der tatsächlich genauso gut wie der erste Teil. Also gebe ich auch 4,5 Sterne. Ich glaube, weil ich das Setting im Grunde genommen cooler finde und auch die Themen, die aufgegriffen wurde, und halt eben auch finde, dass sie da zum Teil auch echt sehr konsequent gewesen sind. Also es gibt da halt eben auch noch eine Prostituierte, die im 6. Schwangerschaftsmonat dann halt zur Abtreibung gezwungen wird. Und die kommt dann später auch noch mal im Gefängnis vor. Und die ist halt komplett traumatisiert und spricht dann praktisch mit ihrem nicht existierenden Baby. Und ich finde, das ist auch eine sehr progressive Einstellung eigentlich auf das Thema, zu sagen, ja, also, weil es ist ja auch, hört man ja auch immer mal wieder, dass irgendwelche Frauen dann halt sich zu einer Abtreibung bequatschen lassen, obwohl sie das nicht wollen. Und dass das halt unter Umständen so eine Konsequenz davon sein kann, dass es halt richtig, richtig schlimm ist, ein Kind, was man haben möchte, zu verlieren. Und dass es auch kein spaßiger Eingriff ist, wenn man das Kind nicht haben möchte, weil das ja auch manchmal so dargestellt wird, als wäre das für manche Frauen Wochenendbeschäftigung. Man dann über Dinge wie Werbemaßnahmen, was halt totaler Schwachsinn ist, diskutiert, als würde man sowas bewerben. Und ich finde halt, da hat der Film es sehr, sehr konsequent auch zu zeigen, nein, das ist irgendwie ein wichtiges Thema und da ist es halt wichtig, dass da die Frauen selbstbestimmt rangehen können, weil das im Zweifel sonst einfach, man da ein richtig gutes Trauma von wegbekommt. Und das sind irgendwie Sachen, die ich dann total gut finde, dass sie so aufgegriffen werden und dass sie halt auch ernst genommen werden. Und eben auch so, dass so diese Verzweiflung von Yuki mit ihrem Bruder, wie die dargestellt ist, das fand ich auch total gelungen. Man könnte da in dem Sinne schon diskutieren, ob der Film vielleicht ein bisschen ableistisch ist, weil sie den Bruder komplett als Menschen darstellen, der überhaupt gar keine Kontrolle über irgendwas hat. Das ist definitiv was man da drin sehen kann. Ich hatte jetzt trotzdem aber nicht das Gefühl, dass er irgendwie dämonisiert wird, weil sie ihn ja auch verteidigt im Grunde genommen. Ich weiß nicht, es ist wirklich ein echt schwerer Film, der macht im Grunde genommen eigentlich gar keinen Spaß, aber trotzdem hatte der irgendwie halt Themen, die mich irgendwie berührt haben. Und mir, vor allem das Visuelle hat mich hier halt total mitgenommen und ich hatte tatsächlich das nicht, dass ich fand, dass der seine Längen hatte. Ich fand, wie gesagt, ich war mir manchmal unsicher, was exakt passiert, aber ich war trotzdem interessiert daran, was passiert ist. Es ist für mich einfach echt ein sehr, sehr guter Film, halt fast an manchen Ecken fast unerträglich im Grunde genommen, aber trotzdem halt ein sehr guter Film und ich finde für mich der beste. Und es ist halt auch so interessant, weil beim zweiten, der war mir ja zu brutal und eigentlich ist der auf eine Art brutaler, aber es ist halt eine andere Art und ich glaube, das sind wirklich dann so Nuancen, wo man mit sich selbst ausmachen muss, so was kann man gut ertragen, was kann man nicht so gut ertragen. Und wie ist es halt auch dargestellt? Und ich bin in dem Film deutlich zufriedener damit, wie das dargestellt ist, als ich es im zweiten Teil gewesen bin tatsächlich. Und ich glaube, das macht für mich den Unterschied, dass hier so ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl wieder dabei war. Ja, genau. Und deswegen 4,5 von 5 Sternen.
Sehr gut. Junji Ito hat dann gesagt, Leute, eigentlich habe ich keine Lust mehr weiterzudrehen. Das war für mich jetzt eigentlich der Abschluss der Reihe. Aber Toei hat dann gesagt, ey komm, wir sichern dir vollständige kreative Freiheit zu. Du kannst quasi inhaltlich und inszenatorisch mit dem nächsten Film machen, was du willst. Aber er hat sich tatsächlich nicht bekehren lassen, nicht beeinflussen lassen. Er hat gesagt, das ist Schluss für mich. Ich habe hier eigentlich nichts mehr zu erzählen und hat sich deshalb aus der Reihe quasi zurückgezogen. Und Miko Kaji hat sich noch mal überzeugen lassen. Ihr hat man auch dasselbe zugesichert quasi, dass sie sich voll austoben kann, ihre Rolle so annähen kann, wie sie will. Deswegen hat sie gesagt, okay, ich übernehme Matsus Rolle noch ein allerletztes Mal. Sie bestand aber darauf, dass ihr alter Freund aus Nikatsu-Studio-Zeiten, also Yasuharu Hasebe, den Regieposten übernimmt. Die beiden haben sich vorher immer sehr gut verstanden. Das hatte ich ja damals in unserem ersten Teil dieser Folge quasi schon mal erzählt, die Verbindung zwischen den beiden. Und Kaji hat ja Hasebe auch sehr viel zu verdanken in ihrer Karriere. Deswegen hat sie gesagt, okay, wenn er das macht, dann habe ich da auch Lust drauf. Und sie war selbst auch ein bisschen froh, weil, wie gesagt, es hat immer so ein bisschen geknirscht zwischen ihr und Ito, also dem vorherigen Regisseur, weil der halt körperlich, physisch sehr anstrengende Drehs hatte. Also hatten wir auch erzählt, glaube ich, in der letzten Folge zu einem Thema, was Kaji teilweise über sich ergehen lassen musste. Und bei niedrigsten Temperaturen wurde sie dort mit Wasser bespritzt und solche Sachen. Alles also sehr unangenehme Dreherfahrungen, wenn man so will. Und das ist bei Hasebe eben anders gewesen. Es kam jetzt allerdings, das, was ich vorhin schon gesagt hatte, das Thema auf, dass das quasi Ende November beschlossen wurde und der Film Anfang Dezember 1973 in die Produktion gehen konnte. Er sollte aber zum Neujahr quasi, also nur 4 Wochen später, sollte der Film schon fertig im Kino laufen. Und das hat, glaube ich, dafür ein bisschen gesorgt, dass der Film vielleicht nicht ganz so rund ist, wie man sich das gewünscht hätte. Und ja, wir reden über Female Prisoner Scorpion 701's Grudge Song aus dem Jahre 1973, wie gesagt, von den Toei Studios. Wieder ein japanischer Film natürlich, hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,2 von 5, auf der IMDb eine 6,3 von 10, ist dann sogar noch vor Neujahr, am 29.12.1973 in den Kinos gestartet, war dann eher so mittelmäßig erfolgreich. Wie gesagt, auch hier gilt, wenn ihr den Film sehen wollt, entweder bei Tubi, könnt ihr den im Streaming gucken oder wenn ihr den im Regal haben wollt, dann das Boxset von Arrow Films. Der Film läuft 89 Minuten. Auch hier geht die Content-Note raus. Es gibt sexuelle Gewalt und es gibt wieder Erniedrigung. Das ist eben in solchen Filmen so. In Sachen Brutalität, Theresa, würde ich trotzdem etwas runtergehen. Würde sagen, das ist sogar vielleicht der leichteste, in Anführungszeichen, von den Filmen. Würde ihm trotzdem noch eine 3 von 5 geben, aber da ist jetzt so nicht so was Drastisches, was vielleicht sogar in Horrorgefilde reingehen würde, deswegen würde ich bei Gusel auch wieder bei einer 0 von 5, wäre ich da wieder.
Ja, das stimmt, der ist da schon deutlich zahmer, da würde ich
zugänglicher auch mitgehen. Fast schon, könnte man sagen auch, ne?
Ja, zugänglicher, aber ich glaube nicht im positiven Sinne, also ich glaube, da fehlt dann halt irgendwie so die Komplexität, die anderen hatten
ja, ja.
Und die
ja.
Das andere, die anderen Filme besser machen, also ich würde jetzt trotzdem den nicht zum Einstieg verwenden, weil das irgendwie komplett zu niedrig gestapelt wäre für das Franchise.
Das stimmt. Ja, aber er wirkt sich so ein bisschen vermainstreamt ist auch Quatsch, aber ein bisschen, ja.
Ja, kommen wir, glaube ich, gleich noch zu, was da so Indikatoren für sein könnten.
Genau. Du kannst uns ja erst mal erzählen, worum es geht in dem Film.
Gerne. Sasori wird mal wieder von der Polizei gesucht. Dieses Mal wird sie in einer Kirche aufgespürt und in Handschellen abtransportiert. Sie kann sich jedoch befreien und findet Zuflucht bei Kudo, der in einem Stripclub arbeitet. Kudo ist aufgrund seiner radikalen politischen Einstellung in der Vergangenheit schon häufiger mit der Polizei aneinander geraten. Er trägt die Narben von einem Verhör, in dem er gefoltert wurde, bis heute. Er versteckt Sasori in seinem alten Geheimversteck. Eine Stripperin findet die Handschellen von Sasori im Club und schwärzt Kudo bei der Polizei an. Sie foltert ihn erneut, um herauszufinden, wo sich Sasori aufhält. Er kann jedoch standhaft bleiben. Er geht im Anschluss zu dem Versteck, wobei ihn die Polizei verfolgt und nun Sasoris Standort kennt. Sie wird verhaftet und zum Tode verurteilt. Sasori versucht, eine empathische Wärterin davon zu überzeugen, dass sie ihr beim Ausbruch hilft. Das scheint ihr auch zu gelingen, jedoch weiß Sasori nicht, dass die Wärterin einen Pakt mit der Polizei hat. Diese haben sie erst vergewaltigt und dann erpresst. Sasori kann dem Galgen im Gefängnis entkommen, wird aber in eine Falle gelockt, wo der Polizist Hirose einen weiteren Galgen aufgebaut hat. Er ist sich sicher, dass er Sasori nun gefangen hat, jedoch schafft diese es, ihn durch einen Trick selbst zu erhängen. Sie kann ein weiteres Mal entkommen und kehrt zu Kudo zurück, um ihn zu töten.
Ja, Theresa, der große Knackpunkt, glaube ich, hier ist ein bisschen die Darstellung von Matsushima. Ich habe das Gefühl, dass sie hier, also theoretisch ist es auch wieder hier die richtige Schlussfolgerung, wenn wir uns das letzte Drittel des Vorgängers angucken, dass Matsu einfach ein bisschen zugänglicher, offener, menschlicher dargestellt wird. Aber hier war mir das schon ein bisschen zu viel irgendwie. Auch, dass sie diese Liebesbeziehung da mit dem Kudo eingibt, nee, dass sie sich dort von Männern helfen lässt. Nee. Das
finde ich ganz fürchterlich alles.
Ja, genau. Und dass sie so auf einmal so naiv wirkt. Und das war vorher, hatte sie halt immer an allen Menschen, irgendwie, denen sie begegnet ist, irgendwie Zweifel, sogar an den Guten teilweise. Und hier lässt sie sich so locker auf diese Liaison ein. Und es ist jetzt nicht so, als wäre Kudo jetzt irgendwie, also der hat natürlich auch ein paar positive Seiten, aber ich fand ihn schon von Anfang an auch ein bisschen shady irgendwie. Also das hat mir ehrlich gesagt so gar nicht gefallen.
Ja, es ist halt so der, ja, wie du sagst, es ist der Knackpunkt einfach. Und das ist irgendwie auch das, was ich halt so inkonsistent finde. Das ergibt einfach keinen Sinn, dass sie sich mit einem Mann zusammentut. So, warum sollte sie das tun? So, kein Mann in ihrem Leben hat bisher irgendwas Gutes vollbracht. Warum sollte sie sich mit einem Mann zusammentun? Und ja, er kriegt dann irgendwie so diese Backstory von, ja, er ist ja selbst irgendwie Opfer von Polizei und dem System und allem. Und das stimmt auch. Aber er ist halt trotzdem noch Mann. So, das ändert halt nichts daran. Und ich glaube, so was mich dann tatsächlich auch genervt hat, dachte ich, sie gehen die Schiene auf, okay, die fangen auch keine romantische Beziehung an. Und ich glaube, dann hätte ich es sogar okay gefunden.
Ja. Aber es geht ja so weit, dass sie dann sogar Sex haben miteinander.
Das fand ich auch richtig schlimm. Das ergibt auch keinen Sinn.
Das ergibt auch, ich habe das auch nicht ganz verstanden. Vielleicht habe ich da auch irgendwie nicht genug nachgedacht, weil meines Erachtens wird am Anfang eindeutig dargestellt, dass Kudo impotent ist. Also weil die Polizei ihn so gefoltert hat, dass quasi sein Penis nicht mehr funktionsfähig ist oder nicht mehr vorhanden ist oder wie auch immer. Das wird eindeutig dargestellt und das hat dann irgendwie keine Rolle mehr gespielt oder hat Matsu ihn wieder dazu gebracht, dass er wieder was empfinden kann, sexuell, oder ich weiß es nicht genau, was sie mir damit überhaupt sagen wollten. Auf jeden Fall war das auch da wieder. Also wenn sie es machen, fand ich, dann stell es wenigstens so da, dass es nicht wieder so aussieht, als würde sie das über sich ergehen lassen und als wäre sie teilnahmslos dabei, aber es wirkt halt exakt wie die Vergewaltigungsszenen, die wir schon in allen drei Teilen davor gesehen haben, nur dass uns hier verkauft wird, dass sie quasi mehr oder weniger einwillig dabei, und das fand ich irgendwie komisch, weil sie halt trotzdem wieder so einfach so irgendwo ins Nichts guckt, wie wir sie halt kennen, und das über sich ergehen lässt, und das habe ich dann auch nicht verstanden, weil ich dachte, wenn schon, dann machst du wenigstens richtig, dass sie halt auch irgendwie was Schönes dabei empfindet oder so, ne, weil dann ist auch der Knackpunkt, dass auch Kudo sie am Ende wieder im Stich lässt, der wirkt dann umso mehr nach, wenn du das Gefühl hast, dass sie da wirklich was empfindet bei, ne, aber das wird für mich überhaupt nicht gut dargestellt irgendwie.
Nee, und das ist es halt, es wird uns am Anfang eigentlich, also wirklich auch direkt am Anfang verkauft, dass das in irgendeiner Weise nicht funktionieren kann. Also zum einen, ich habe jetzt Stripclub geschrieben, keine Ahnung, ist irgendwie so ein Mix aus Stripclub und Sexclub, keine Ahnung, was das genau was da genau passiert. Auf jeden Fall kommt da eine Frau, die dort arbeitet, halt zu ihm. Er macht da irgendwie Licht oder so, keine Ahnung, also der arbeitet da jetzt nicht als Stripper. Und greift ihn halt in den Schritt und möchte sich halt an ihn ranmachen und ist dann so, oh, da ist ja gar nichts mehr und das funktioniert ja gar nicht mehr. Und es hört sich halt so an, als wäre da wirklich nichts zu holen.
Ja.
Und dann dachte ich mir so, naja gut, wenn das so ist, dann stellt ihr zumindest auf diese Art und Weise keine Gefahr dar. Und das war ja eigentlich immer das Druckmittel Nummer 1, die sexuelle Gewalt, die eigentlich noch fast viel mehr im Vordergrund als die anderen körperlichen Misshandlungen. Und dann dachte ich mir so, ja gut, dann okay, dann ist er ja keine Gefahr. Und dann, dass sie dann halt trotzdem Sex miteinander haben, das ergibt halt für mich überhaupt gar keinen Sinn. Und wenn, hätte ich es halt irgendwie schön gefunden, wenn das halt dann halt ein Mann ist, der wirklich einfach kein sexuelles Interesse an ihr hat, sondern sie einfach mag und ihr helfen möchte und mit ihr befreundet sein möchte. Und das stellt es jetzt ja wieder in die Richtung von, ja, es gibt halt keine guten Männer, also es gibt keine Männer, die das können. Und das finde ich dann halt auch einfach wieder schade, dass sie dann diese Figur so verspielt haben, weil sie jetzt gar nichts damit sagen. Sie hatten da die Chance zu sagen, okay, sind doch nicht alle so schlimm. Aber sie reiten das komplett, also sie verhauen das einfach komplett und kommen zu, ja doch eigentlich schon. Und dann, was du sagst, kommt diese Sexszene und sie sieht wirklich komplett anteilnahmslos aus. Es ist wieder total fürchterlich. Und wo ich mir auch dachte, ja, findet sie das jetzt gut? Weil sie hängt ja danach noch mit ihm rum. Eigentlich hätte sie ihn in dem Moment umbringen müssen, habe ich gedacht.
Ja, es ist irgendwie komisch, weil es halt auch so ein bisschen wie der Azifazi inszeniert ist dort, wenn so das Bild in Rot getaucht wird und so weiter. Das hatten wir ja schon mal. am Anfang, beim ersten Teil, glaube ich, wenn das dieses eindringliche Rot, was ja auch in dieser japanischen Flagge da so eine Rolle spielt, auftaucht irgendwie. Aber ja, es ist komisch. Ich habe das nicht ganz verstanden, das Ganze, weil auch dann später, als dann der Gefängnispart wieder zu Gange geht, warum, also wir haben ja, der Film erzählt ja eine Geschichte gegen oder über die Unterdrückung von Frauen. Alle Filme eigentlich. Und hier, finde ich, ist dieses Female Empowerment, diese Botschaft, irgendwie auch völlig daneben gegangen, weil plötzlich sind alle Wächterinnen im Gefängnis alle weiblich. So, das habe ich nicht verstanden. Weil die Message so gegen das Patriarchat und gegen die Unterdrückung kommt so gar nicht mehr zur Geltung dann irgendwie. Also das ist so völlig irgendwie die eigentliche Intention der Reihe völlig gegen die Wand gefahren, habe ich das Gefühl. Oder habe ich es falsch verstanden? Ich weiß es nicht.
Ich würde sagen, zum Großteil sehe ich das genauso. Das Einzige, was so, glaube ich, ein bisschen in die Richtung geht, ist, dass wir ja diese eine Wärterin haben, die praktisch die Gute ist. Und das ja eigentlich jetzt das Gleiche ist wie halt in diesem Rotlichtviertel. Wir haben hier arbeiten eigentlich nur Frauen, aber wir bekommen ja auch im Gefängnis mit, dass auch wenn das Gefängnis von einer Frau geleitet wird, dass die nicht ganz oben steht. Und dass sie trotzdem, auch wenn alle Leute, die dort arbeiten, Frauen sind, dass sie trotzdem von Männern dominiert werden und bestimmt werden und eigentlich nicht machen können, was sie wollen. Weil diese Wärterin, da wird dann ja auch gesagt, ja, hier, die ist viel zu nett zu den Leuten, so geht es nicht, die verweichlichen uns ja alle. Und die wird dann ja zur Strafe einfach vergewaltigt. Und dass man ja schon das auch so sagen kann, in einem System, in dem Männer die Oberhand haben, können Frauen niemals das machen, was sie eigentlich machen wollen, weil sie halt immer, ja, weil sie immer gefährdet sind im Grunde genommen. Und wenn man so weit denkt, könnte man das so halt interpretieren. Aber das ist jetzt halt das Problem, dass ich bei dem Film nicht weiß, ob er smart genug ist dazu, so weit zu gehen. Weil sie das halt eben mit dem Kudo schon so an die Wand gefahren haben, da in irgendeiner Weise eine Message mit zu hinterlassen. Und ob sie jetzt hier sagen wollen, ja, okay, auch als Frau in einem männlichen System musst du dich halt an diese Gräueltaten anpassen, sonst bist du selbst Opfer, sonst wirst du selbst Opfer davon. Und ob sie so weit gehen oder ob das halt dann wieder so eine Figur ist, die jetzt halt für eine Vergewaltigung herhalten muss, weil, ach, hatten wir jetzt in dem Film ja eigentlich, außer okay, ob man das jetzt mit Sasori und Kudo dazuzählt, hatten wir in dem Film im Grunde genommen noch nicht. Das gehört jetzt eigentlich noch auf die Agenda. Deswegen muss hier irgendwer dran glauben. Und der Film gibt mir die Vibes, dass es eher das ist.
Ja, auch gerade diese, das ist nochmal, auch nochmal interessant hinsichtlich der politischen Einstellung vom vorherigen Regisseur von Ito, der eben gegen diese Unterdrückung und gegen diese politische Oppression und so weiter immer vorgehen wollte. Und seine Figur Kudo ist ja jemand, das sehen wir ja in diesen Flashback-Szenen, ist ja jemand, der sich gegen Polizeigewalt zur Wehr setzt, der sich gegen die vorherige Politik oder vorherrschende Politik zur Wehr setzen will und trotzdem am Ende der Arsch ist, so, ne? Also das ist auch so das, was mich irgendwie daran gestört hat. Also das heißt jetzt nicht automatisch nur, weil jemand sich jetzt irgendwie für, dass er vielleicht politisch die richtige Einstellung hat, kann er natürlich trotzdem noch ein Arschloch sein. Aber ich finde einfach, diese Gewichtung der Figur hat für mich einfach von und hinten nicht funktioniert. Dadurch irgendwie.
Ja, genau. Das ist halt, dass man weiß überhaupt nicht, was sie einem jetzt mit dem sagen wollen. Also am Anfang.
Weil sie auch so eine Lovers on the Run Bonnie und Clyde Story daraus dann entwickeln, so ein bisschen. Und irgendwie hat es für mich einfach nicht gepasst, dass Kudo am Ende quasi auch wieder der Fiesling sein soll. Das hätte ich mir einfach nicht gewünscht an der Stelle. Es macht wieder im Kontext dieser ja schon irgendwie ja deprimierenden Sprache des Films Sinn oder der Reihe Sinn. Aber hier hätte ich mir vielleicht doch eher, ja, es klingt blöd, wenn ich das jetzt sage. Du wirst auch mit dem Kopf schütteln, wenn ich jetzt sage, mehr was Richtung Happy End gewünscht. Aber ich glaube, ja, das meine ich sogar vielleicht irgendwie.
Ja, wir hatten
gerade
unser
wenn die
Happy
Reihe
End
hier zum Abschluss gebracht wird.
Wir hatten unser Happy End ja eigentlich.
Ja.
Im letzten Teil, dass sie einfach freigelassen wird und nicht entkommen muss. Da muss ich jetzt mal kurz, das habe ich gerade ganz vergessen. Eigentlich war sie ja gesucht wegen Mord und Gefängnisausbruch und dann ist sie nur 3 Monate ins Gefängnis gekommen und kam dann raus. Es ergibt überhaupt gar keinen Sinn, wie es zu diesen 3 Monaten gekommen ist.
Die Leute haben Meiko Kajis Schönheit nicht ertragen, mussten sie
freilassen. Ja, okay, na gut. Also auf jeden Fall ist das ja im Grunde genommen unser Happy End. So, sie kommt aus dem Gefängnis, ist rechtlich gesehen frei von ihrer Schuld und kann einfach ein ganz normales Leben führen, wenn sie das jetzt möchte. Also insoweit das halt auch möglich ist, realistisch, wenn man aus dem Gefängnis kommt. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Und wir hatten das ja. Und dann musste das ja noch weitergeführt werden. Und ja, es ist irgendwie ein bitteres Ende, weil ich halt das Gefühl habe, es bringt ihr auch keinen Frieden im Grunde genommen. Und es hat halt auch niemandem irgendwas gebracht. Und ja, das Hauptproblem ist halt echt einfach, dass es hier keine halbwegs konsistente Message gibt, sondern irgendwie ein paar Ideen zusammengeschmissen wurden, die per se auch nicht schlecht sind, aber irgendwie inkonsequent weitergeführt werden oder dann zu meiner Meinung nach falschen Schlüssen kommen. Also es ist schon echt ein bisschen eigenartig.
Ja, und gerade da merkst du dann, also wenn du den vierten Teil guckst, merkst du, was du an den ersten drei Teilen hattest, weil sie eben dann mehr waren als Exploitation, weil sie uns politisch, gesellschaftskritisch was mit auf den Weg geben wollten. Und das verpasst dieser Film halt und das erkennst du halt auch sofort. Aber das klingt jetzt alles auch ein bisschen negativ. So negativ finde ich den Film im Prinzip gar nicht. Der hat auch immer noch gute Seiten. Ich finde, der sieht auch nach wie vor, auch wenn er jetzt unter Hasebe jetzt weniger flippig, weniger surrealistisch ist, bis auf wenige Szenen als bei Ito, aber er hat die Stilistik einigermaßen beibehalten, den generellen Look der Reihe hat er beibehalten. Meiko Kajis Präsenz ist auch hier wieder, auch wenn die Figur, ihre Matsu-Figur etwas anders angelegt ist, ist sie trotzdem einfach da, ihre Präsenz, ihr Charisma ist unschlagbar und auch das letzte Viertel, alles was so am Ende im Gefängnis passiert, ist dann auch wieder richtig stark, finde ich. Also da sind durchaus Sachen bei, die wieder richtig gut sind. Aber es sind halt mehr Schwächen vorhanden als im Vorgänger, ne? Als in den Vorgängern.
Ja, also es ist trotzdem kein komplett fürchterlicher Film. Wie du sagst, es ist eigentlich ein grundsolider Film.
Also ich meine, wir haben Filme reingehabt, die sind schon ab dem zweiten Teil deutlich abgestürzt vom Niveau her und hier ist es quasi erst beim vierten Teil gewesen und auch nur, sagen wir mal, Richtung Mittelmaß abgestürzt und das ist ja jetzt auch nicht so schlimm, ne?
Also, es gibt auch Filmreihen, die fangen schlechter an als dieser Film.
Also wenn sich jemand damit auskennt, dann wir,
Ja, und ich gehe da komplett mit, der hat trotzdem irgendwie seine Stärken und gerade so in der Anfangszeit, wo man ja noch nicht weiß, so wie entwickelt sich das jetzt mit Kudo und ihr, weil wie gesagt, ich glaube, ich wäre tatsächlich sogar zufrieden gewesen, wenn die einfach nichts miteinander angefangen hätte.
Ja.
Dann hätte ich es, glaube ich, sogar eine okaye Message gefunden, obwohl man da auch argumentieren könnte, ja, ist vielleicht auch okay, wenn es irgendwie mal ein Franchise gibt, was sich nur um Frauen dreht, wo Männer einfach mal keinen Platz haben. Aber an sich hätte ich das schon okay gefunden und das kippt dann halt immer an so Ecken. Und es gibt da auch sehr trotzdem starke Szenen drin. Also zum Beispiel als diese Wärterin und halt auch politisch relevante Szenen irgendwie, als diese Wärterin dann vergewaltigt wird, sagt sie dann auch sowas wie, ja, wie kann die Polizei sowas tun? So, das ist die Polizei. Ja. Wo man halt auch bei ihr so merkt, okay, die ist vielleicht auch noch die Letzte, die so naiv ist, dass sie nicht rafft, was da eigentlich für ein System in diesem Gefängnis halt herrscht. Und ja, auch dann, dass die Polizei zu ihr kommt und sagt, wir verraten das, was hier gerade passiert ist, wenn du uns jetzt nicht hilfst. Und das ist ja total absurd, aber ja irgendwie schon auch die Realität, dass so es als sozial schlimmer angesehen wird, wenn man sagt, ich wurde hier vergewaltigt, als zu sagen, hier hat mich jemand vergewaltigt, das sind die Täter. Und dass die ja wirklich überhaupt gar keine Sorgen haben. Man sollte ja meinen, dass sie sich selbst ins eigene Bein schießen oder schneiden?
Schießen.
Ins Knie schneiden. Schießen, oder? Ins
Bein Knie schneiden. Schießen, ja.
Okay. Auf jeden Fall sich selbst am Bein wehtun, wenn sie das erzählen, dass sie da vergewaltigt wurde. Aber das ist ja überhaupt gar kein Thema. Das wird ja als Druckmittel gegen sie angewendet, was komplett absurd ist. Aber in der Welt, in der wir leben und auch wahrscheinlich auch noch viel mehr in der Zeit, in der das spielt, ja auch irgendwie gerechtfertigt ist und das ja auch funktioniert offensichtlich, weil sie lässt sich dann ja auf den Deal ein. Und das ist schon auch so das, was sie dann draus gemacht haben mit dieser Message, dann ist es doch auch wieder irgendwie stark. Ob es diese Szene so explizit vorher gebraucht hätte, ist eine andere Geschichte. Aber der hat da schon auch eben seine Momente, die finde ich auch relevant sind, wo der Film auch wirklich was zu sagen hat, aber halt einfach nicht an allen Ecken, wo er es hätte machen können. Und da sind einfach viele vertane Chancen, finde ich, in dem Film. Das ärgert mich, glaube ich, so ein bisschen, dass ich mir so denke, ja, doch, das hätte halt auch was geben können. Aber vielleicht, wenn sie mehr als einen Monat Zeit gehabt hätten.
Ja.
Vielleicht ist das auch einfach, vielleicht wäre das auch ein richtig klasse Film geworden, wenn sie da irgendwie ein halbes Jahr drüber ja, hätten nachdenken gesagt, können.
Wir reden hier jetzt auch von 4 Filmen innerhalb von 24 Monaten. Ne?
Also, ja, das ist schon ein krasser Output einfach.
Ja, das stimmt schon. Ich bin am Ende bei dem Film bei einer soliden 3 von 5. Ich finde, der ist immer noch unterhaltsam, auch inszenatorisch ziemlich gut. Nur erzählerisch lässt er halt ein bisschen nach und hat halt das, was wir so, in das wir uns, abgesehen jetzt von Meiko Kaji, das, was wir uns so verliebt haben in den ersten 3 Filmen, das ist hier halt, spielt hier halt nicht mehr so eine große Rolle. Und deshalb bin ich da halt am Ende einfach so bei einem gut guckbaren, durchschnittlichen Film. Aber wie gesagt, das ist der 4. Teil der Reihe. Und wenn der immer noch eine 3 von 5 von mir kriegt, spricht das, glaube ich, nicht gegen die Reihe, ne? Also von daher.
Ja, total. Also ich gebe dem jetzt auch eine 3 von 5. Das ist, glaube ich, genauso viel, wie ich dem 2. Teil auch gegeben habe, wenn ich mich jetzt nicht irre. Obwohl ich den tatsächlich eher noch mal gucken würde, weil ich den besser ertragen kann. Aber ja, es fehlt halt so ein bisschen einfach so dieses Künstlerische und ja, einfach so ein bisschen das Konzept wird halt über den Haufen geworfen. Aber ich finde es halt irgendwie auch echt cool, dass es halt so eine Reihe gab, die sich irgendwie nur um das Empowerment von Frauen gedreht hat. Und dann wird jetzt halt wieder so ein Typ reingeschmissen und man denkt, ach nee, komm, lass doch jetzt einfach mal die Männer in Ruhe böse sein.
Ich kann dir nur empfehlen, unbedingt, du musst unbedingt dir die anderen Filme von Meiko Kaji mal angucken.
Ja, also, muss ich echt dringend, ja.
Also Lady Snowblood auf jeden Fall, aber auch die Stray Cat Rock Filme, die sind ja auch von Hasebe gemacht und haben halt so ein, die spielen halt, ja, Anfang der 70er auch, aber so, die sind so funky. Also ich kann es nicht anders beschreiben, aber das ist, ja, musst du dir halt mal angucken. Also die, wie gesagt, mit ihr kann man eigentlich bedenkenlos alle Filme gucken, weil allein ihre Präsenz schon immer für deine Aufmerksamkeit sorgt. Aber ja, kann man nicht, also ohne sie würde auch diese Reihe nicht funktionieren.
Nee, so glaube ich auch nicht.
Und man hat es ja versucht, ne? Also im Anschluss hat man ja ohne Meiko Kaji noch zweimal ja, erfolglos versucht, das Ganze fortzusetzen. 1976 kam New Female Prisoner Scorpion mit Yumi Takigawa raus, die eigentlich auch ziemlich gut ist. Ich hatte die vorher schon in Graveyard of Honor und School of the Holy Beast gesehen, aber es scheint nicht so ganz funktioniert zu haben vom Typus her. Kann ich aber gar nicht großartig was zu sagen, ebenso wenig zum 1977er New Female Prisoner Scorpion Special Cell Block X mit Yoko Natsuki. Der spielt dann in einem Krankenhaus tatsächlich. Da ist sie quasi eine, glaube ich, eine rachsüchtige Krankenschwester oder so. Ich würde gerne dazu was sagen, weil mich interessieren auch diese 2 Filme brennend, aber ich muss sagen, ich habe die bis jetzt noch nicht auftreiben können. Also falls da jemand eine Idee hat, wo man die Filme sehen kann, gerne mal melden. Die interessieren mich auf jeden Fall. Was mich da weniger interessiert, Theresa, ist das, was man dann irgendwie in den 90ern und 2000ern noch versucht hat, als es dann weniger progressiv zuging und man dann doch deutlich mehr auf den Sexploitation-Markt geguckt hat. Ich glaube, 91 kam ein Film raus, der jetzt generell nicht so der Rede wert ist. Ich habe 2008 kam ein Sasori-Film raus, der jetzt auch, ich habe ein paar Standbilder gesehen, nichts mit der Eleganz und Schönheit der Originale zu tun hat. Und 2011 gab es dann auch noch einen reinen Sexploitation-Film, der ein Remake der Originalhandlung irgendwie darstellt. Aber auch da ist die Hauptdarstellerin, also jetzt nicht abwertend gemeint, aber man hat auch eine Pornodarstellerin direkt besetzt als Hauptdarstellerin und ich glaube, sie tut auch nichts anderes in diesem Film. Also, ja.
Ja.
Es spricht ein bisschen so, ich liebe das japanische Kino bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, so bis Mitte der 90er Jahre und ab da hat man dann irgendwie sämtliche, trifft jetzt nicht auf alle Filme zu, es gibt immer noch genügend lobenswerte Ausnahmen, aber so generell hat man dann irgendwann gesagt, ach Leute, ist doch egal, wie die Filme aussehen, die sehen bei uns alle wie Direct-to-Video aus, sind schlecht gespielt und was weiß ich und das ist dann hier so ein Musterbeispiel, wie man was eigentlich renommiertes, kultartiges dann doch mal, ich weiß jetzt nicht, ob es das nachträglich in den Dreck gezogen hat, ich glaube nicht, weil es dafür zu irrelevant ist, aber ja, ist immer ein bisschen schade, ne, dass sowas dann im Nachhinein noch so ein bisschen damit gemacht wird.
Ja, man sieht halt auch, die Filme wurden auf Letterboxd so 200 Mal gelockt. Das ist ja nichts, die existieren praktisch nicht, ja, sagt
man. Ja, die haben Japan quasi gar nicht verlassen, glaube ich.
Ja, genau. Und das ist halt, ja, irgendwie ist ein Teil von mir schon noch interessiert. Gleichzeitig glaube ich, dass das vermutlich fast alles eine mittelschwere Katastrophe sein wird.
Also den 2008er, den kann man bei uns bestellen. Ich weiß jetzt nicht, ob es ungekürzt ist, aber der kostet, glaube ich, sogar nur 4 Euro. Vielleicht riskiere ich das einfach mal.
Ja, mach das doch mal.
Ja.
Ja, und ich glaube halt, ja, das ist halt irgendwie, das macht ja die Reihe auch aus, dass, ja, es ist irgendwie, da sieht man viel nackte Haut, aber das ist ja eben trotzdem nicht so dieses Pornografische.
Ja,
haben soll. wie manche Leute das aufnehmen, möchte ich nicht drüber nachdenken. Aber
also wie gesagt, man darf natürlich, wie gesagt, ich glaube, wir überinterpretieren es teilweise ein bisschen, weil es sind auch die ersten Teile, sind halt die auch Teile der sogenannten Pinku, des Pinku-Genres. Also es sind schon Filme, die auch zumindest Männer erotisch irgendwie anmachen sollen. Also ne, das brauchen wir jetzt hier nicht verschweigen. Das ist schon so, aber das sind halt Filme, bei denen trotzdem mehr dahinter steckt. Ne? Aber natürlich, vordergründig geht es da auch darum, die vor allem die Männerwelt zu entertainen auf die eine oder andere Art und Weise.
Ich habe gerade noch gesehen, die Remake Sasori spielt, die hat tatsächlich eine Figur in Yakuza Kiwami 2 im Hostess Club. Hm. Ich dachte gerade so, irgendwoher kenne ich die. Ja, also Yakuza-Fans wissen Bescheid. Kennen sie.
Wunderbar. Ihr wisst jetzt auch Bescheid da draußen. Es hat mich sehr gefreut, Theresa, dass wir mal über eine unserer beiden Lieblingsfilme reinsprechen konnten, auch wenn es eben nicht jetzt Horror in dem Sinne ist, aber es ist halt trotzdem exzellentes Genre-Kino, was für euch da draußen einfach auch, glaube ich, eine super Empfehlung ist, da mal reinzuschnuppern. Nächste Woche geht's aber dann richtig mit Horror weiter und wir schnappen uns endlich mal wieder einen Klassiker, einen Universal-Klassiker, Die Braut von Frankenstein, und da bin ich schon sehr gespannt drauf, ob der mich ein bisschen mehr ein bisschen mehr begeistert als das, was wir uns bisher so aus diesem Bereich angeguckt haben. Ich bin aber guter Hoffnung, dass da was dabei ist, und ansonsten bleibt's dabei, wünschen wir euch einen schönen Rutsch ins neue Jahr. Danke für eure Aufmerksamkeit und Unterstützung. Und ja, hören wir uns 2024 wieder, würde ich sagen, Theresa.
Ja, so ist es. Schönes neues Jahr euch allen.
Wunderbar. Ciao, ciao.
Tschüss.